Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 264, heute mit Felix.
Heute mit Hallo. Betriebssystem.
Ey!
Und Felix.
Immer noch mit Betriebssystem.
Schön. Super, dass ihr euch so einig seid wie eh und je. Ist doch schön.
Alles beim Alten.
Dass sich wenigstens das nicht ändert, genau.
Nee, auch das mit Klatschen, man würde ja annehmen, wir sind Sendung was?
264,
man würde denken, irgendwann wird's besser. Nee.
Wer hat das denn diesmal verpasst? Ingo?
Das hat ziemlich schief, naja, wissen schon.
Man kann nicht alles haben. Machen wir weiter.
Tja, machen wir weiter.
Genau. Darf ich noch Hallo sagen? Ich
habe nee, das nicht. Hallo Ingo. Schön, bist du auch wieder da.
Ja, ich bin auch wieder da. Wunderbar, ne? Sonst müsstet ihr auch ganz alleine und das wäre langweilig. Kommen wir zum Blast from the Past. Einer von euch, ich glaube, der Felix, hat letzte Woche gesagt, dieses TT, Tiny Tix Dings RSS.
Titty RSS, würde ich nennen.
Titty RSS ist total toll. Turns out, wenn man auf Nazis steht, ist das schon gut, aber wenn man nicht auf Nazis steht, sollte man das vielleicht lassen.
Ich habe nicht gesagt, das ist total toll. Ich habe gesagt, ich benutze das und mir ist aufgefallen, weil es total kaputt war. Und dann musste ich updaten. Und das war quasi meine Geschichte.
Genau. Ja. Und hier der Schmidtlauch, wir kennen ihn ja alle vielleicht, hat sich richtig erinnert. Jetzt, wo er das sagt, kommt mir das auch wieder in den Sinn. Da war mal was. Die Entwickler da sind ein bisschen fragwürdig.
Der eine Typ, oder?
Ist der eine. Ja, der Hauptentwickler, glaube ich, ja. Ist halt so ein bisschen fragwürdiger Typ und auch technisch ist das Ganze halt ein bisschen fragwürdig.
Nee, ist auf jeden Fall der super Crap einfach.
Das ja, also ist halt in PHP geschrieben, also was erwartet man da schon groß? Nicht viel.
Aber nee, ist damals in PHP geschrieben. Ist nicht
stimmt,
aktuell in PHP.
Das ja,
ist
ja. Wichtig. Und seit damals ist auch einfach nichts passiert. So ungefähr. Ja.
Und der sieht auch nur so aus wie von damals.
Genau, und das Release-Management ist einfach so, ja, pull halt mal von Master.
Der läuft schon aktuell.
Ja, und er hat hier noch Fresh RSS gesagt, könnte man irgendwie ausprobieren. Aber es hat noch niemand für NixOS gebaut. Da sehe ich einen Felix, der das tun könnte.
Das stimmt.
Und es bin nicht ich.
Müsste mal jemand tun. Oder ich docker es einfach weg, weil ich zu faul bin wie eine alte Socke.
Ja, aber das wäre vielleicht eine Alternative. Oder kann ich immer noch ans Herz legen, ist zwar irgendwie vermutlich auch böse und kommerziell und überhaupt nicht okay, aber es gibt dieses Feedly.
Nein, verboten.
Das ist halt gehostet und super böse.
Ja. Kannst hier Newsbeuter benutzen, so wie ein anständiger Command-Line-Hero.
Ja, man kann halt nicht alles haben.
Doch, einfach eine Nextcloud installieren, alles da.
Oder genau wie Ingo das letzte Mal auch schon gesagt hat, Nextcloud kann das alles auch.
Kann das auch RSS-Ding jetzt? Kann das das gut oder kannst du
das ist mir doch völlig wurscht.
Ich benutze das ja nicht.
Ingo, ich benutze das ja nicht.
Ich sage ja auch nur, dass es
man
geht.
Man kann.
Ja klar, kannst du auch in Linux benutzen.
Kannst du auch dein Bash-Script schreiben, was irgendwie regelmäßig diese Feeds runterlädt. Und dann kannst du irgendwie mit Sales und...
Genau, und dann wird es dann irgendwie aus dem Drucker lassen.
Den einzigen RSS-Feed, den ich lesen muss, ist der von unserem Podcast und den lese ich mir direkt im Klartext durch. Der wird nicht anders gepasst. So. Damit
aber dann weiß er gar nicht, ob der irgendwelche Syntaxprobleme hat.
Doch, das sehe ich.
Diese eckige Klammer ist falsch.
Yep. So ist es.
Ja.
Gut, nee, also ich weiß, dass es in Nextcloud so ein RSS-Dingi gibt. Habe ich mal vor x Jahren verwendet, aber wie gesagt, deswegen habe ich ja euch, damit ihr mir erzählt, was es so Tolles im Internet gibt. Da brauche ich keine RSS mehr lesen. So, kommen wir, oder habt ihr noch was dazu zu sagen? Nee. Kommen wir zum Toten der Woche. Oder zu den Toten
so
der Woche.
So viele Tote.
Ja, X-Server könnte bald tot sein.
Nein, also der ist nicht der X-Server. Was gibt es als Alternative gerade?
Er ist zumindest Abandonedware. Also, ja, sozusagen wird nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Was hatten wir dieses Jahr oder letztes Jahr noch an Commits?
Mein Arsch. Das ist hier, das ist fertig.
Das ist fertig, ja, okay.
Das ist abgeschlossene Software, genauso wie LaTeX. Hat sich jetzt Pi als Version angenähert zur Unendlichkeit und dann ist fertig.
Kann man auch so sehen. Man könnte auch sagen, macht keiner mehr was dran. Alle sind jetzt irgendwie weitergelaufen zu Wayland.
Gibt es ist Wayland schon so weit, dass man es benutzen kann? Oder ist das immer noch so ein Ding, was die Leute einfach nur sagen? So, ja, ja, also, Wayland. Okay,
also wir sagen das immer nur so, aber wenn du, ich glaube, so ein Standard Ubuntu einsetzt, dann benutzt du Wayland schon. Also
ja, ich glaube auch, diese Fedoras und so benutzen doch schon ziemlich viel Wayland. In den Standardkonfigurationen immer noch irgendwie mit ein bisschen X dazu, aber
na gut, also genau diese Zwischenschicht, diese X X Wayland oder so, die Zwischenschicht brauchst du ja, weil bestimmte Clients einfach nicht drauf angepasst sind. Aber also soweit ich weiß, ist zumindest der Startbildschirmmanager, also was weiß ich, was Ubuntu GNOME da verwendet, habe den Namen gerade vergessen. GDM war es früher, ist es immer noch so?
Ich glaube schon.
Bei KDE ist es ja SDDM meistens. Die starten dann schon immer in Wayland-Modus und was danach kommt, weiß ich gerade auch nicht. Kannst es, glaube ich, sowohl als auch starten, entweder mit Wayland oder mit ohne. Aber frag mich jetzt nicht, was der Standard ist. So ein Standard KDE startest du noch ganz oft mit X. Zumindest ist es bei mir so, also Plasma. Ich habe mal nachgeguckt. Startet jedenfalls nicht mit Wayland bei mir. Ich habe es das letzte Mal, glaube ich, vor einem Jahr oder mehr als einem Jahr, knapp zwei schon ausprobiert. Das letzte Mal Plasma mit Wayland, das hat mich nicht überzeugt. Gab es einige Probleme und dann bin ich wieder zu X und bisher läuft's. Ja, wenn das jetzt wirklich irgendwann nicht mehr weiterentwickelt und du dann irgendwelche Treiberprobleme irgendwann mal hast, dann könnte ich mir vorstellen, diese Entscheidung nochmal zu revidieren. Ich hatte jetzt kurz überlegt, ob ich es nochmal teste sozusagen, aber ich bin heute leider nicht dazu gekommen.
Ja, die Sache ist halt, wenn du so Wrapper brauchst, warum nimmst du nicht gleich the real thing? Den richtigen alten Scheiß.
Weil du aber du wirst halt keine neuen Dinge mehr gegen X schreiben. Das schon.
Ja. Genau. Diesen ganzen Netzwerkgeraffel, der da drin ist, den braucht man halt heutzutage einfach nicht mehr.
Doch, man, das ist super wichtig, wenn du diese Weiterleitungsdinge haben willst.
Nein, X-Forwarding.
Nein.
Schade. Na gut, dann weiß ich auch nicht.
Genau. Von dem her ist es Neuere schon an der Stelle auch das Bessere, aber ist es halt noch nicht komplett fertig. Gucken wir mal, wie lange das noch dauert. Und bis dahin, ja, nehmen wir das jetzt einfach mal so hin, dass das X einfach langsam vor sich hin siecht. Aber es muss ja auch nicht schlecht sein. Also solange es noch funktioniert,
ja, ist fertig.
Nehmen wir einfach mal an.
Ja, habe ich ja gesagt, ist fertig. Einfach nie wieder updaten, zack, fertig. Fällt es gar nicht auf. Und wenn alle andere Software auch älter wird, dann bleibt es gleich alt. Was haben wir noch? Google Music. Wir haben gleich zwei Tote von Google, wenn ich das hier gerade sehe.
Ja, ist Google Music, ist es YouTube Music oder so, ne?
Google Play Music.
Ich dachte, haben die nicht YouTube?
Heißt jetzt YouTube Music.
Ja, genau.
Aber du musst das irgendwie von Hand transferieren oder so. Haben die es für dich gemacht oder so? Nee, du musst es machen aktiv.
Keine Ahnung.
Das
haben alle eine E-Mail gekriegt, die da irgendwie betroffen waren. Ich glaube, ich habe auch eine gekriegt, aber ich hatte nichts auf dem Ding. Von dem her habe ich es ignoriert.
War dann nicht so kompliziert, meinst du?
Bei mir nicht, nee.
Einfach nichts gemacht und jetzt passt's.
Ja. Genau.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Und das andere Ding ist Google Nest Secure. Gab es das überhaupt in Europa? Deutschland?
Maybe.
Das war so ein. Diesen Nest Secure war irgendwie so ein Ding, wenn du nach Hause kommst, dass du den Schlüssel drauflegst und dann geht keine Sirene los oder so, so ein Security Device. Okay.
Nest ist ja die Firma, die mal mit Thermostaten angefangen hat.
Ja. Mhm.
Die man halt so digital überwachen kann. Und dann haben sie halt irgendwie dieses Home-Automatisierungszeug irgendwie gebracht. Und eins davon war halt dieses Secure.
Mhm.
Keine Ahnung.
Ja, ist auch, also das Ding ist halt, ja, das ist ja schon wieder so ein Cloud-Gerät. Das heißt, wenn Google sagt, das ist jetzt vorbei, dann ist halt auch echt vorbei und dann kannst du das Ding aus dem Fenster werfen. Hm.
Dann hast du so ein Hardware-Gerät rumstehen, was nichts mehr tut. Das ist schon.
Ja. Das ist haben wir immer gut. Das Problem, wenn das Cloud-only ist.
Ja. Deswegen muss man darauf aufpassen, wenn man sich solche Internet of Things Geräte holt, ohne, muss man halt schauen, dass sie kein Internet unbedingt brauchen.
Dass man sie halt auch selber steuern kann zur Not, dass du, weiß ich nicht, mit MQTT oder mit irgendwas dagegen gehen kannst und es zur Not noch steuern kannst und es trotzdem funktioniert. Ansonsten sind IoT-Geräte toll und jeder will Smart Home haben.
Nein.
Ich auch. Doch, Smart Home ist geil. Du glaubst gar nicht, was du alles verpasst. Bloß man muss sich sein Smart Home natürlich unter der eigenen Kontrolle haben. Das ist das Wichtige.
Aber wenn man kein Smart Home hat, braucht man auch nichts unter Kontrolle haben.
Ja, wenn man kein Home hat, dann braucht man auch nichts unter Kontrolle haben, genau.
Cool. Das genau, wie man nicht unbedingt für alles irgendwie so ein Asset-Tag benutzen muss in seinem Haushalt und das irgendwie in seinem SAP ablegen muss. Ich meine, man kann
Warum
das machen,
nicht?
Ist bestimmt auch lustig,
was,
aber
was meinst du?
Man muss halt
Hast
nicht.
Hast du das nicht, oder was?
Doch, aber ich sag nur, man muss nicht.
Doch, eigentlich schon.
Ich sag nur, es nee, würde auch ohne
super.
Gehen.
Ja. Ja, also würde ohne genau, aber woher würdest du denn wissen, wo jetzt gerade eine Zahnbürste ist?
Ja. Und woher würdest du wissen, dass du nur noch eine Zahnbürste hast?
Ja.
Ich meine, kannst du ja auch nicht nachschauen. Du musst irgendwie.
Kannst du in deinen Asset-Datenbank nachschauen.
Ja.
Aber das kannst du auch von, wenn du gerade im Supermarkt bist. Ich meine, wie geil ist das denn?
Ja.
Sagst du, oh,
und welche IP-Adresse die gerade hat und wie voll sie noch ist, dann weißt du schon im Supermarkt, ob du nicht neue Batterien kaufen musst oder so. Oder einen neuen Bürstenkopf. Hm. Das ist doch schon praktisch.
Stimmt. Sehr praktisch.
Tja.
Also Smart Home ist das Geilste seit geschnitten Brot. Glaubt's mir. Es macht bloß viel Arbeit, wenn man selber machen will. Aber das
und das
ist,
heißt, man lässt jemanden von jemand anders machen, oder?
Naja, das ist halt die einfache Lösung. Du machst es irgendwie in die Cloud, dann hast du aber nicht die richtige Kontrolle. Ansonsten muss man sich natürlich schon selber drum kümmern, sich die Ideen, was man jetzt steuern will und dass man es dann auch noch selber programmiert, sozusagen. Das, ja, da muss man das Know-how haben und die Zeit auch für. Und bei mir mangelt es meistens an der Zeit.
Ach so, nicht an beidem.
Manchmal auch an beidem, ja. Das ist auch richtig, wobei die viele Sachen sind ja nur zusammenstecken sozusagen. Dann nimmst du den einen Codeblock und den anderen Codeblock und mixt es so ein bisschen rum. Das kriegt, glaube ich, noch gerade so jeder hin. Aber naja, trotzdem muss man sich erstmal überlegen, wann soll das Licht geschaltet werden, welche Heizung, wie, wo steuern und Rollos und naja, was man alles machen kann. Aber es ist schon ganz praktisch, wenn ich weiß, wenn ich aus dem Haus gehe, ob alle Fenster zu sind oder nicht. Ich meine, klar, wenn man nur eine kleine Wohnung hat und seine zwei Fenster von der Tür aus sehen kann, dann ist es was anderes, als wenn man im Haus wohnt und dann, wenn du aus der Tür rausgehst, so ein kleines rotes Licht dir eventuell noch anzeigt oder dein Handy, es weiß ja auch, dass du die Wohnung verlässt, dir Telegram gleich noch eine Nachricht schreibt, ey, du, was war mir zu blöd, alle Fenster zu machen. Übrigens, es regnet auch gleich in 20 Minuten. Solltest du nochmal überlegen, ob das die richtige Taktik ist.
Das ist eigentlich ein guter Text, den man geschickt bekommen
kann. Ja. So immer so ein bisschen passiv-aggressiv von seiner Home-Automatisierung angehobelt zu werden.
Ja.
Entschuldigung, ich glaube, du warst schon wieder dumm. Wenn du verhindern willst, dass alles kaputt geht, dann komm gefälligst zurück. Ansonsten ist mir eigentlich auch egal, ja. Ich bin hier trocken im Keller. Warte darauf, was jetzt mit deiner Wohnung ist, muss halt mal wieder jemanden zum Sanieren schicken.
So, Ingo, scheiße, du hast schon zum dritten Mal das Licht nicht ausgemacht diesen Monat. Ja. reiß dich zusammen.
Das geht ja automatisch an und aus. Das ist ja das Schöne am Smart Home.
Das Schöne ist ja, es weiß ja, dass du es vergessen hast. und kann dir dann eine Telegram-Nachricht schicken, dass du es nicht gemacht hast und dass es jetzt das für dich gemacht hat.
Aber das macht mein Smart Home. Mir schreibt es immer Telegram-Nachrichten, wenn bestimmte Lichter an sind.
Ja, und aber warum
es warnt dann auch gleichzeitig, dass es das bald ausschaltet, wenn ich nichts dagegen tue. Ja.
Das? Dann musst du schreiben, so nein, nicht ausmachen. Nein, ich bin hier im Keller. Oder was? Kann ja. Er antworten? Kannst du ihm schreiben, so Entschuldigung, bitte nicht?
Das habe ich noch nicht implementiert. Könnte man mal überprüfen, ob man das machen kann, ja.
Ja, bestimmt.
Yep.
Wie stellst du dann quasi sicher, dass du dich auch in dem Raum befindest, beziehungsweise was da deine Technologie der Wahl?
Du hast Sensoren, die sehen, ob jemand da ist in dem Raum.
Ah, Bewegungssensoren, also nicht irgendwie so Bluetooth Low Energy Token.
Nee, ich habe tatsächlich so Hardware-Dinger.
Quasi ganz altmodisch.
Ja, ganz altmodisch, ja. Sorry. Ja, nee, also ich überprüfe zwar, ob unsere Handys da sind im WLAN und schalte danach bestimmte Sachen, aber jetzt mit wo im Haus sich derjenige aufhält oder so, das lassen wir mal. Wobei, das würde wahrscheinlich auch gehen. Es sind ja genug WLAN-Access-Points hier. Das könnte man wahrscheinlich auch rausrechnen, wo er sich ungefähr im Haus befindet. Westflügel, Ostflügel, unterm Dach, keine Ahnung.
Das Problem ist einfach, hast du dein Handy immer dabei zu Hause?
Ja, das ist halt auch eine Frage. Ja. Ich leg's meistens irgendwo hin.
Nee, ich bin meistens tatsächlich halt dabei. Aber selbst wenn nicht, also wie gesagt, ich schalte nur Sachen nach dem, ob wir zu Hause sind oder nicht. Also zum Beispiel, was weiß ich, ein Licht bleibt bestimmt länger an abends, gerade jetzt im Winter, wenn niemand zu Hause ist. Wenn hier niemand zu Hause ist, dann kann ich die Lichter auch ausschalten sozusagen. Weil dann muss ich, wenn ich nach Hause komme, ist es nett, wenn das Licht in der Küche noch an ist. Wenn ich aber schon im Bett liege, muss das Licht da nicht mehr an sein.
Aber da ist ja dein Handy immer noch in der Wohnung, oder?
Hä? Wenn ich draußen war bei einer Party, macht man ja heutzutage wegen Corona nicht, aber jetzt stellt man sich mal vor, was weiß ich, man war schön essen oder man war auf einer Party und kommt dann nach Hause und dann ist es doch nett, wenn das Haus merkt, du kommst und macht gleich bestimmte Lichter an oder lässt das Licht draußen länger an, damit du den Weg zur Tür findest. Wenn es weiß, du bist da und du warst die ganze Zeit da, dann braucht das Licht draußen nicht an sein. Und es muss auch keins angehen, sondern können dann schon ausgehen oder so. Also da kann man einfach eine Menge machen. Smart Home, yeah. Können wir weitermachen? Wir waren bei Nest Security. Nest Secure, was kaputt gegangen ist.
Ja, gibt's nicht mehr.
Warte, ich hatte noch ein Quote dazu, ja. Weil das, also dein Zeug hört sich auf jeden Fall passend dazu an, und zwar sufficiently messed up home automation is indistinguishable from haunting. Und das hört sich genau nach sowas an, ja, wenn irgendwas passiert und das Licht geht an und aus und irgendwie du hörst dann im Keller irgendwie die Waschmaschine laufen, dann weißt du, dass irgendwas schief gelaufen.
Ja.
Sowas schon bei dir? Also gab es schon so Sachen, wo du denkst so, das ist jetzt komisch, was passiert. Ich weiß nicht, warum das jetzt losgegangen ist.
Nee, aber es gibt Leute, die beschweren sich hier, dass ich irgendwelche Lichter an- und ausschalte, dass sie dann zum falschen Zeitpunkt an- und ausgehen. Aber.
Ja, deswegen habe ich genau dieses Lichterding eigentlich nicht nicht im Fokus. Ich hätte das Einzige, was ich machen würde, wäre eine Helligkeit. Also, dass es quasi dann einfach nicht so hell ist, wenn es Abend ist.
Ja, das ist bei uns auch so.
Aber nicht, dass es an- und ausgeht, weil ich stelle mir das einfach nicht gut vor. Ja, und ich habe das bei anderen Leuten gesehen und das ist immer weird. Ja, du kommst irgendwie ins Klo und dann geht das Licht nicht an. Und denkst du so, ja, okay, kann ich es jetzt anmachen? So, nein, leider ist der Schalter ausgetauscht geworden gegen Bewegungsmelder, der nicht mehr funktioniert. Und dann so, ja, okay, toll. Muss ich wohl warten, bis wieder Tag ist.
Na gut, das kannst du bei uns beides machen. Und zur Not nimmst du dein Handy in die Hand und machst es halt.
Ah, nein, das machst du nicht. Du machst nicht dein Handy, du machst nicht dein Licht mit dem Handy an. Das macht keiner. Und
doch,
irgendjemand, der sagt,
dass es total
der lügt.
Nein, ja, das ist total gut. Weißt
nein.
du, die Kinder liegen oben.
Andere Leute, ja, das Licht an und aus dem Mann, das ist total gut, aber
nein, nee. Doch, ich mach das. Du machst das vielleicht nicht, ich mach das.
Ich werde das nicht machen.
Erstens ist es total praktisch, wenn die Kinder im Bett sind, du kannst noch gucken, haben sie wieder irgendein Licht angemacht und es dann
abends. Du bist einfach ausmachen. Der super Helikopterfahrer. Das kann aber nicht sein, ey.
Plus ist es natürlich auch so eingestellt, dass die Lichter automatisch um 23 Uhr ausgehen. Ich weiß, da liegen die Kinder im Bett. Da gehen die Lichter alle aus. Dann brauche ich. Wenn die Kinder die Lichter ständig anmachen, ja, das ist total doof.
Diese Kinder, wie sie einfach die Lichter anmachen.
Ja. Oh, das verbraucht alles Strom.
Das ist doch egal. Aber früher, weißt du, früher musstest du immer bis ins Kinderzimmer
so
laufen und das Licht anmachen. Ja, und heute kannst du einfach in deinem Bett liegen bleiben und klick, da ist das Licht aus.
Immerhin sagt der Ingo nicht früher, wir hatten ja nichts, wir hatten ja nicht mal Strom für Licht. Ja. Immerhin.
Ja. Also für diesen Fall, dass du im Bett das Licht ausmachen willst, würde ich irgendwie überlegen, so einen Schalter neben deinem Bett zu machen.
Hab ich ja auch. Ich kann auch darüber Lichter ein- und ausschalten.
Aber du machst es trotzdem über dein Handy, oder was?
Das Licht für die Kinder? Ja. Das ist ein anderes Stockwerk.
Jetzt macht das Licht aus. Du hast der Ingo immer mit seinem Handy und macht das Licht immer aus. Kämpft gegen seine Kinder. Ja, also ja. Ich finde, es gibt viele gute Anwendungsfälle und es gibt ein paar Anwendungsfälle, die ich mir persönlich einfach nicht so gut vorstellen kann, dass die so funktionieren, dass man immer das Richtige passiert. Und immer Licht ist so ein Ding, es passiert nicht, also du kriegst es nicht hin, weil du gar nicht so weit denken kannst. Kannst nicht denken so, oh ja, ist nicht jetzt doch noch mal irgendwie, keine Ahnung, ich kann mir irgendwas ausdenken, aber ich krieg's also. Irgendjemand denkt sich auf jeden Fall was aus und denkt dann so, das ist aber jetzt doof, dass es nicht genau das gemacht hat, was ich will.
Ja. Ja. Wie gesagt, also, ich habe auch nicht behauptet, dass es einfach ist und ich habe auch gesagt, es kostet Zeit. Ich finde es aber total geil, in meinem Bett zu liegen und den Kindern das Licht auszumachen.
So. Ja, okay, alles klar. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Okay, vielen Dank, viel Spaß am Gerät und ciao.
Gut, kommen wir zum Untoten der Woche.
Kann man das einmal bitte hier oben hinschreiben?
Die Zukunft von CAPS ist gerettet. Also das was Common Unix Printing System, was ja irgendwann mal von Apple gekauft wurde. Oder die haben den Hauptentwickler gekauft und der war bis letztes Jahr auch bei Apple beschäftigt und macht jetzt wieder was anderes. Und ja, Apple entwickelt da jetzt nicht so richtig weiter und vor allem natürlich nicht, wenn es irgendwas mit Linux zu tun hat, wenn, dann machen sie halt nur ihr eigenes Zeug in dem internen Repo und geben es nicht frei, keine Ahnung. Hat halt zu einer unschönen Situation geführt, dass es halt bei CAPS sozusagen nicht wirklich weiterging, aber jetzt die Originalentwickler haben es jetzt wohl geforkt und machen es jetzt, also Michael Sweet wohl, die haben das jetzt geforkt und bei Open Printing einen Fork erstellt und damit geht es erstmal an der Stelle weiter, wenn da Apple sich jetzt nicht sozusagen weiter bewegt und das im besten Sinne auch für die Linux-Entwicklergemeinde weiter trägt. Genau. Also es klingt ja schon mal gut, dass zumindest CUPS nicht auch Abandonware wird.
Schön.
Dabei sollte eigentlich genau dieses Drucken sollten wir doch irgendwie sollte weglassen. Doch aussterben. Ja, ist doch nicht gut. Können einfach
das ist eine PDFs tolle Idee, die du da hast. Erzähl mir mehr.
Ja, ich glaube, das ist nicht so neu.
Wer hat irgendwie letztens nach einem Drucker gefragt?
Ja.
Autsch.
Da sprechen wir dann drüber, wenn er da ist.
Ja.
Bestellt ist er, aber er ist noch nicht angekommen. Aber ja, bestimmt. Habe ich mich nicht geachtet. Klares vielleicht.
Okay. Ja, also ich würde es auch toll finden, wenn man nicht mehr drucken müsste. Aber diese Zeit ist noch nicht gekommen. Genauso wie zum Beispiel die Zeit noch nicht gekommen ist für andere Themen, die schon toll wären, aber noch nicht da sind.
Ja, aber also ich druck echt wenig. Also es ist.
Ja, aber es ist halt noch nicht so, wenn ich das so sagen kannst, du brauchst keinen Drucker mehr. Das ist halt das Problem.
Ja.
Du kannst noch nicht auf einen Drucker komplett verzichten und sagen, ja, nee, wir einen Drucker haben wir nicht. Weil ja.
Zum Beispiel.
Gibt halt,
ja. Also es gibt zum Beispiel der Punkt, so du kannst per DHL kannst du deine Paketmarke drucken lassen von diesem Druckautomaten Packbox oder wie die heißt. Aber wenn du zu Hermes gehst, dann kannst du das da nicht machen.
Ja, aber wer geht zu Hermes?
Ja, du willst was zurückschicken. Ja, du hast was gekauft, du willst es zurückschicken und dann sagen die, ja, hier, muss aber zu Hermes gehen. Dann sage ich,
also letztens, als ich bei Amazon was zurückschicken musste, haben die gesagt, hier, sie müssen nur diesen Code zeigen und ich glaube, es ging bei Hermes und bei DHL. Ich bin aber zu DHL gegangen, keine Ahnung. Aber da musste ich nur irgendwie diesen QR-Code vorzeigen und dann haben die das vor Ort ausgedruckt und draufgeklebt.
Also es gibt da auf jeden Fall verschiedene Sachen. Ich hatte zum Beispiel, was war das, DPD oder so. Oder dann gibt es ja auch noch das andere Ding, wo man ab und zu hin muss. Und bei denen braucht man es auf jeden Fall ab und zu.
Ja, und nee. Weg damit.
Weg damit. Ja, schön, wäre toll auf jeden Fall. Aber es gibt halt immer wieder mal solche Themen.
Ja, aber es wird weniger. Es wird immer weniger. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gedruckt habe, aber es ist... muss über einen Monat her sein. Keine Ahnung. Ja,
aber ein Monat ist jetzt nicht so lange. Wenn du gesagt hast, ja, über ein Jahr, dann hätte ich gesagt, okay, ein Jahr, da kann man schon fast sich überlegen, aber ein Monat ist
gut,
nicht so
also
lange.
Ja, gut, also das Problem ist ja die Kinder, ne?
Aber ja, jetzt schon Gott, verdammten sein. Kinder. Hat man denen kaum, hat man denen das Licht ausgemacht, schon wollen sie wieder was ausdrucken.
Ja. Genau. Ja, also ich glaube, das letzte Mal habe ich irgendwas ausgedruckt, was ein Kind haben wollte. Für mich habe ich echt
was
schon lange nichts mehr ausgedruckt. Oder? Ja, na, entweder ein Ausmalbild oder manchmal irgendwas für die Schule oder keine Ahnung.
Kannst du da nicht so ein Protokoll, wenn da, du deinen Kindern das Licht ausgeschaltet hast, ausdrucken oder so?
Kann ich machen, aber die Frage ist, warum?
Weil es geht.
Die können sich doch auch die Logfiles so angucken. Also ich meine,
den ja, genau, ist mit dem Handy angucken. Das ist
von dem her, ja, nee. Also wenn, dann benutze ich den Drucker tatsächlich nur zum Einscannen, zum Drucken. Wenig. Wenig, wenig. Gut.
Zum Einscannen benutze ich tatsächlich mein Handy. Da mag ich keinen Scanner mehr.
Ja, siehste. Kann man also auch abschaffen bald. Dann System Rescue.
System Rescue. Kennt ihr noch CD. Die System Rescue CD?
Ja klar, habe ich hier irgendwo auf einem USB-Stick.
Ja, geil. Es heißt nicht mehr System Rescue CD, sondern es heißt System Rescue. Ja, und das ist recht. Das erste Mal, also das ist quasi, dass ich mitbekommen habe, dass es überhaupt noch gibt. Ist jetzt Major Release 7.00.
Ich habe die Tage lauter USB-Sticks in meinen Rechner gesteckt. Aber apropos USB-Sticks haben auch Geburtstag gehabt, glaube ich. Ja, schon ein bisschen versaut, die immer ständig reinzustecken. Jedenfalls habe ich auf irgendeinem auch System Rescue gehabt. Ich wollte gucken, auf welchem ich Platz habe, um hier die Installation von Ubuntu 2010 zu machen. Deswegen. Und habe festgestellt, dass ich auf einem auch System Rescue hatte.
Ja, du hattest ja doch System CD. Rescue CD.
Ja,
CD. Rescue heißt erst jetzt.
Ja, gut. Haben wir das geklärt? Läuft noch. Major
genau,
gibt
es irgendwelche neuen tollen Sachen? Neuer ATS-Kernel und in der Webseite und Disklocker, um Disk Encrypted using BitLocker zu unlocken. Ja, wird noch weiterentwickelt.
Super. Ja, nice.
Ist relativ frisch. Also die Webseite sieht auch aus wie von vor 100 Jahren und funktioniert vielleicht noch so.
Ja, ich meine, wenn es funktioniert,
wenn's
ist
geht.
Gut auf jeden Fall.
Wenn es läuft, dann läuft's.
Naja,
ja. Ich muss jetzt irgendwie schon echt lange kein Linux mehr retten. Und irgendwie, wenn du Backups hast, kannst du ja auch einfach normalerweise neu installieren und gut ist.
Ja.
Aber.
Ja. Das, ja, genau. Also, es gibt's auf jeden Fall noch. Kann man immer noch runterladen. Und heißt jetzt System Rescue. Das war mein Punkt. Und ist gar nicht so untot. Also, es wird die ganze Zeit weiterentwickelt. Der eine Typ, der macht das. Das ist ein krasser Typ einfach.
Krasser Typ. Super, kommen wir zum Geburtstag der Woche. Weil so viele Geburtstage hatten, weil ich musste schnell eine eigene Kategorie aufmachen.
Wir aber haben auch ganz diese Kategorie ist komplett neu. Wir können die Leute hier nicht überfordern.
Genau, die fand ich jetzt aber total wichtig. Also USB-Sticks sind 20 geworden. Mein erster USB-Stick war, glaube ich, 16 Megabyte.
Oh.
Das ist schon...
Hast du den immer noch?
Ich habe den irgendwo. Ich habe... Jetzt bei dem Suchen habe ich ihn jetzt nicht gefunden, aber ich hatte ihn vor einem Dreivierteljahr das letzte Mal in der Hand. Ich weiß zwar nicht, ob er noch funktioniert.
Warum nicht? Oh. Du hast ihn nur in der Hand gehabt, oder ja, was?
Wirf den weg.
Nee, man wirft doch keine teuren Materialien weg.
Ja, aber was,
recyceln.
Was willst du damit machen? Ein GIF-Abspeicher drauf oder?
Ein halbes. Sorry,
ein halbes? Nur die Hälfte des GIFs oder?
Da passt doch nicht mal eine Binärgewinnersendung drauf. Das muss man sich echt mal vorstellen. Das ist schon ein bisschen hart.
Ja, ich sag ja, weg mit dem Scheiß.
So.
Ingo, werf einfach weg. Du musst dich trennen.
Echt.
Ja.
Muss ich mich trennen von Sachen.
Du musst es finden und dann musst du dich davon trennen, weil ohne du es gefunden hast, kannst du nicht trennen.
Genau, ich suche jetzt also erstmal eine Dreiviertelstunde nach dem Ding, um mich dann davon zu trennen. Mal gucken.
Sehr gut, sehr gut.
Dann, wer spielt gerne Adventure Games? Point-and-Click-Adventure. Das sind super Sachen, damals. Ich mag die. Eines der besten Spiele aus dieser Zeit hat jetzt 30. Geburtstag gefeiert, nämlich Monkey Island. Arr.
Ich bin alt. Scheiße.
Ja. Tja, ich habe es auf dem Amiga gespielt, das erste Mal, und ich meine, es waren ja so viele Disketten und Gott sei Dank hatten wir zwei Diskettenlaufwerke. Das hat schon etwas Zeit gekostet, dieses ständige Diskettenwechseln. Können sich die Kinder heutzutage auch nicht mehr vorstellen. Ja, so wie 16 Megabyte USB-Sticks, dass das irgendwie alles auf Disketten kam.
Macht ja auch keinen Sinn, ist voll unpraktisch.
Ist
ja, total. Stell dir vor, dass du eine Diskette und dann kommst du aus Versehen irgendwie an deinen Kühlschrankmagnet dran und dann zack, gelöscht. Das war's.
Zack, kaputt.
Ja.
Das ist schon echt ganz schön kacke.
Gut. Ja, ich habe das letzte Mal Monkey Island, also zumindest den ersten Teil, also Secret of Monkey Island, habe ich das letzte Mal vor 10 Jahren oder so gespielt. Da kam nämlich diese Special Edition raus. Und wisst ihr, wo ich es gespielt habe?
Auf dem Amiga auch?
Nee, in der Karibik.
Oh.
Super. Ja, oh, es war ein bisschen witzig. Ich habe mich echt gefreut.
Weird Flex, Ingo, but okay.
But okay.
Ja. Genau, da kam das gerade raus und irgendwie war ich in der Karibik und dann habe ich das.
Musstest es direkt kaufen.
Habe ich auf dem Handy durchgezockt nochmal. Ja.
Aber du hast schon alles gekannt, das ist total langweilig.
Ja, so alle 10, 20 Jahre kann man so ein Spiel schon mal spielen. Also,
sehr
das passt schon.
Jahre, deswegen ist es okay. Das heißt, das
ja, als es rauskam, habe ich das noch nicht spielen können. Oder habe ich es nicht gespielt. Sagen wir so. Da.
So alt ist den Gunnar auch wieder nicht. Wollte damit sagen. Meine Übersetzung.
Ja. Gut, dass du das übersetzt hast.
Wunderbar. Kein Problem, immer wieder gerne für dich.
Und heute hat auch noch Bill Gates Geburtstag.
Nein, nicht Bill Gates.
Doch.
Okay, na gut.
Genau. Was, 65 oder so? Ja, egal. Wollte ich jetzt auch noch mal kurz erwähnen. Also früher unsere Hassfigur, jetzt wird es ja nur noch von komischen Leuten gehasst.
Wegen komischen Sachen, das ist halt auch das Thema.
Ja, also der. Also ich meine, früher, als wir ihn gehasst haben, war es noch gerechtfertigt. Heutzutage.
Genau, da war wirklich ein Arschloch. Jetzt. Jetzt haben die Leute
jetzt,
komische Gründe.
Jetzt finde ich, er macht gute Sachen und ist voll okay, was er tut. Und das ist nicht gerechtfertigt, dass die Leute ihn hassen.
Ich weiß nicht, ob es damals okay Blödsinn. War, aber naja.
Doch, war's. Du hast da nicht gelebt. Er war schlimmer als ganz viele bestimmte Persönlichkeiten, die man auch alle nicht mag.
Ja, genau.
Ja, ich möchte hier nur das Bild noch anfügen, dass es gibt ja diesen Tisch mit dem Change My Mind und da gibt's halt eine Edition davon, wo Bill Gates da sitzt und You're not worth microchipping. Change My Mind.
Change my mind.
Ah, sehr schön. Gut. Dann
sind wir bei News?
Sind wir schon bei den News? Gibt es noch irgendwas zu Bill Gates oder so?
Nee, der hat Geburtstag.
Wann hat denn John McAfee Geburtstag? Wir müssen seinen Geburtstag auch feiern. Das ist viel wichtiger. Geburtstag. Oder gibt es das nicht? Ist es so ein. Oh, da, 18. September. Fuck, wir haben es verpasst.
Ja,
18. September, das ist doch scheiße.
Nee,
wie, ja, wie können wir das verpassen?
Wir nehmen uns das für nächstes Mal vor.
Ich schreibe das mal hier hin. Vielleicht kann uns jemand eine Nachricht mastodieren, damit wir es nicht vergessen für nächstes Jahr. Und zwar 18. September
ja.
1945 ist John McAfee geboren und das dürfen wir nächstes Jahr nicht verpassen.
Warte mal, genau, setz dir doch einfach einen Reminder in deine Cloud.
Meine Cloud? Dingo, du kannst nicht einfach nur Cloud sagen und erwarten, dass es jetzt in den Kontext passt.
Doch. In deine Kalender-Cloud natürlich.
Ist das gut? Achso, passt das jetzt zu dem nächsten oder was?
Zu das dem auch.
Thema. Ja. War das ein Übergang? Ich weiß es
nicht. Nee, war es nicht, aber. Okay, alles aber klar. Hast du Ctrl-H gedrückt oder Ctrl-U oder was musst du drücken?
Ctrl-U.
J. Ach, scheiß jetzt. Drauf.
Da würden sich die Leute darüber freuen, wenn wir jetzt noch 3 Minuten nicht über News reden, wenn ich es gedrückt habe. Toll. Ich hab mal weiter gedrückt.
Genau, Microsoft ist in der Cloud. John McAfee hat die Cloud bestimmt auch erfunden.
Bestimmt hat er die erfunden. John McAfee hat die Cloud erfunden.
So wie er Bitcoin auch erfunden hat. Und jetzt geht Atlassian auch komplett in die Cloud. Wahrscheinlich das wollen sie noch mehr Geld abzocken als sowieso schon, ne?
Also das ist halt so ein Thema, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, ja. Weil besonders halt Atlassian mit diesen Jira und was gibt's da, dieses Confluence. Das sind halt alles Themen, Bitbucket. Wo die Firmen sagen, wir haben das eigentlich gerne bei uns im Haus, weil die Policies das nicht hergeben, das in der Cloud zu machen. Ansonsten würden wir nämlich irgendwas Besseres benutzen. Aber ja, Jira also, gibt's halt für Inhouse und das nehmen wir her und jetzt sagen die Jira für Inhouse, könnt ihr mal vergessen.
Ja. Ja, also unsere Leute, die hier Jira Confluence irgendwie betreuen, die fluchen auch immer die ganze Zeit.
Ja, das ist ja auch in Ordnung, wenn es jemand anders für dich macht, also wenn es jemand anders für dich maintaint, genauso wie GitLab, ja, das willst du ja auch nicht selber maintainen, weil es ja ein riesen Shit ist.
Aber GitLab maintain ich selber, das ist kein Problem.
Das ist kein Problem?
Ja.
Ingo.
Kein Problem.
Wenn das nächste Mal dein Bitbucket Update, GitLab Update ist, dann werde ich dich daran erinnern, dass es kein Problem ist.
Habe ich gestern erst gemacht.
Aha. Was hast du, eine Minor Release geupdatet oder was?
Nee.
Wie viele Releases hast du übersprungen?
Nee, gar nicht. Ich
update immer alles. Weil du frisch an der Zeit bist,
update
weil du Angst hast.
Vor alles. Ja, deswegen macht man es ja nicht so wie bei Atlassian, dass man Angst hat, das zu updaten, sondern man macht jede scheiß Version von GitLab mit. Ist immer super. Das macht Spaß. So. Nee, und was ich auch bei diesen Atlassian-Tools immer nicht verstehe, dass die ganzen Plugins und Add-ons, die dann irgendwelche Firmen noch verkaufen, auch nochmal jedes Mal ein Schweinegeld kosten. Also das ist echt
ja, aber das ist Enterprise.
Die Oberabzocke Dreistigkeit. Ja, von dem her finden unsere Admins das wahrscheinlich total toll. Sie müssen sich demnächst nicht mehr um diesen Scheiß kümmern, weil er läuft ja dann in der Cloud. Ich glaube, die sind ganz happy. Also
was ich noch nicht so ganz verstehe, sie haben ja trotzdem, also es gab ja diese Serverlizenzen. Und dann gibt's irgendwie diese Data-Center-Dinger und dann gibt's dieses Cloud-Ding. Und diese Server-Lizenzen war halt so, wenn du halt so ein kleines Unternehmen bist und kannst du halt irgendwie auf einem Server so installieren. Und dann gibt's dieses Data-Center, was du ja trotzdem noch in-house
ja, das haben kannst du nicht, das willst du nicht bezahlen.
Aber das ist halt einfach...
Das willst du nicht bezahlen, also das kostet irgendwie 60.000 oder sowas.
Ja, 42.000 für 1 bis
ja, aber nur für Personen. Die Jira-Lizenz, dann kommt ja noch, wenn du den
Confluence
ganzen...
Confluence und so, ja.
Wenn du Confluence auch noch hast und Co., das willst du nicht bezahlen. Das macht so keinen Sinn.
Und dann macht's noch nicht mal was, ja? Also das ist ja noch nicht fertig. Du brauchst ja trotzdem noch die Leute, die den Shit maintainen die ganze Zeit, weil sie die ganze Zeit in den Arsch geht. Ja, also.
Oder du musst irgendwelche Experten von denen dann immer einkaufen, die dir dann irgendwie eine halbe Stunde helfen, das wieder zu fixen und dafür dann irgendwie Geld kriegen ohne Ende.
Ja.
Ja, also wir haben auch die Serverlizenzen mit den paar tausend Leuten, die das benutzen. Und dann war immer die Überlegung, ob man auf diese Datacenter-Lizenz geht, aber es lohnt sich einfach nicht. Und von dem her. Und das Bitbucket ersetzen wir jetzt auch komplett durch GitLab.
Oh, bitte, ja. Weil Bitbucket ist einfach ein Crap, ja. Also das ist, da kann keiner was dagegen sagen. Das ist halt einfach echter Müll. Und es gibt dieses Bitbucket Cloud-Ding, das ist, glaube ich, besser oder so. Aber das, was du da im Server hast, ist halt einfach scheiße. Ja? Das kann überhaupt nichts und ist kacke. zusätzlich noch, ja. Zwei schlechte Sachen auf einmal.
Ah, dann aber, hast du ja noch, dann hast du noch die CI-Sache mit Bamboo. Das ist auch irgendwie crap.
Ja, geht glaub, das wir haben bei uns, Jenkins ist auch scheiße, aber es kostet wenigstens nichts, ja. Das kostet halt nur Nerven,
ja,
wenn du updatest.
Ja, aber Jenkins, ja nicht nur, wenn du updatest, auch jedes Mal, wenn du irgendwas machen willst, kostet das Nerven. Das ist
das,
einfach immer
das stimmt,
kaputt.
Ja.
Das ist jedes Mal, du klickst da drauf und es ist kaputt und denkst du so, hä? Hab gar nichts gemacht.
Okay. Das stimmt, ja. Jetzt zum Beispiel kann sich bei uns geht irgendwie der Checkout nicht mehr von den Repositories aus. Das ist irgendwie auch nicht so schlimm. Es haben sich nur ein paar Leute aufgeregt. Ja, also nee. Das stimmt. Und ich würde auch gerne, also wenn meine Firma diese Chance nutzen würde, auf GitLab zu wechseln, wäre das Hammer. Ja, wenn wir jetzt sagen, okay, dann machen wir es halt nicht mehr so, weil die Datacenter-Edition von dem Bitbucket halt übertrieben teuer ist, machen wir halt was anderes, fände ich sehr gut. Ja. Weil GitLab einfach schon allein mit dem eingebauten CI-Zeug ist geil. Ja, das macht aber schon so viel her.
Das Einzige,
also wie gesagt,
was ich bei GitLab echt vermisse, ist dieses, was du bei Bitbucket zum Beispiel konntest, ist dieses, du kannst so auf Merge Request kannst du sagen, du brauchst irgendwie gewisse Anzahl von Approvals oder so.
Ach so, ja.
Das kannst du schon alles machen, musst du dann halt extra zahlen.
Ja, das ist ja, glaube ich, aber
die
nur in dieser komischen, ekligen Enterprise-Edition, die irgendwie so.
Gut, ich meine, Bitbucket musst du auch bezahlen. Das ist halt.
Ja,
es
geht nicht unbedingt ums Bezahlen, es geht nur darum, die Enterprise-Edition von GitLab ist irgendwie ein bisschen komisch. Und die Features, die da drin sind, sind so ein bisschen, naja, weiß ich nicht so recht. Aber.
Ja, wenn du das eine Feature haben willst, musst du halt dafür bezahlen und kriegst halt noch ganz viele andere Features, ob du die verwendest oder nicht, ist ja dann egal.
Ja, oder ich könnte es einfach irgendwie selber bauen.
Ja,
vermutlich.
Baust du selber oder lässt es oder so, also.
Ja, für nur dieses Feature. Aber ja.
Von irgendwas müssen die GitLab-Leute ja auch leben.
Ja, also was ich halt bei Atlassian sehe, ist auch der nächste Schritt ist natürlich, dass man auch die Datacenter-Lizenzen nicht mehr vertreibt. Ja, das ist ja quasi der nächste logische Schritt, dass sie dann sagen, okay, nur noch Cloud. Und ja.
Wie gesagt, ist vielleicht ganz gut, die wissen vielleicht als Einzige, wie man das Zeug betreibt.
Ja, schon, aber wie gesagt, einfach allein von Policy-Seite geht es halt für ganz viele Firmen nicht.
Ja, ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie sich damit wirklich einen Gefallen tun, weil die es in der kleineren Umgebung betreiben und jetzt die Serverlizenzen, die ja auch schon nicht billig sind, also ich weiß nicht, was wie viele Tausende wir dafür zahlen, aber so wenig ist es auch nicht. Aber so, dass man immer noch sagt, ja, okay, macht mal halt, weil, weiß ich nicht, wegmigrieren ist zu teuer oder man hat dann Feature XY nicht. Also gerade bei dem Confluence-Teil wollen die Leute halt auch irgendwie nicht weg, weil sie da ja schon seit Jahren ihr Wissen reingekippt haben.
Ja, kriegt man nie
aber,
wieder raus. Ja.
Aber genau, aber gerade bei Bitbucket wird es jetzt garantiert so weit kommen, dass wir das sozusagen
austauschen. Weil es ja alles nur Git, das heißt, da ist die Migration
genau.
Ja auch easier.
Genau, Bamboo wahrscheinlich auch weg und Confluence und Jira muss man mal gucken. Ich würde Jira, kannst du auch durch ein GitLab ersetzen, aber ich weiß
kannst
da,
du das schon?
Ja, also größtenteils. Gut, ich weiß nicht, was die Leute alles in Jira machen.
Alles.
Ja,
gleich
ohne
wie Excel.
Alles,
da geht alles. Du musst nur wollen.
Das ist genau, ja, wie in Confluence auch. Also
du musst einfach nur in diese Textfelder das richtige Zeug rein encodieren und dann zack, schon fertig. Hast du dein eigenes Jahr gebaut.
Also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Atlassian sich damit einen Gefallen tut. Ich kann es aus unternehmerischer Sicht verstehen, aber ob das der richtige Move ist, werden wir wahrscheinlich dann erst in 3-4 Jahren sehen.
Ich glaube auch, dass viele wegmigrieren werden. Weil es gibt halt gute Alternativen. Also für Jira wüsste ich jetzt nicht, wenn du da halt wirklich irgendwie dieses Enterprise-Grade Issue-Tracking.
Also GitLab
brauchst.
Kann da wohl irgendwas, steht hier als Alternative.
Ja, GitLab kann einiges.
Kanboard, TooLayup und Open Project sind jetzt noch als Alternativen, aber die kenne ich alle nicht.
Ja, das ist halt so. GitLab kann echt viel, auch dieses Projektmanagement-Zeug und so Meilensteine und keine Ahnung was, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da noch die eine oder andere Ecke gibt, wo GitLab halt noch nicht so weit ist. Und da bist du dann irgendwie, vermute ich immer noch bei deinem Jira, aber es für ich sag mal, für die meisten Leute ist das halt gut genug. Ja. Und dann. Und was natürlich auch cool ist, du hast dann irgendwie alles so in, ja, an einem Ort. Das ist halt irgendwie dein Issue, das gegen deinen Meilenstein linkt, das gegen deinen Merge-Request linkt und so, alles in GitLab.
Also, GitLab Project Management heißt das Ganze wohl. Ich verlinke da mal was. Und das sieht schon sehr ähnlich nach Jira aus. Also sehr, sehr, sehr ähnlich.
Ja, ja.
Ich habe erst gedacht, das ist Jira, der Screenshot, aber dann war es doch.
Gut. Dann kommen wir von Atlassian zu interessanteren Sachen, sagen wir mal so.
Das finde ich schön. Wir kommen nämlich zu den Betriebssystemen, die alle ein neues Release haben. Und das sind offensichtlich einige.
Im Oktober geht es irgendwie ab. Hat Microsoft nicht auch wieder schon wieder eine neue Version? Machen die nicht auch dieses Ubuntu-Ding irgendwie oder machen die es immer einen Monat später oder ich keine Ahnung. Es ist jedenfalls, viele machen im Frühjahr und im Herbst irgendwie neue Versionen und deswegen kommt jetzt hier die Herbstrunde.
Genau. Und wir fangen mal an mit diesem FreeBSD, 12.2 ist da. Ich habe natürlich noch keinen meiner Server geupdatet, weil keine Zeit.
Niemals updaten.
Niemals updaten. Updaten ist eh nicht cool. Halt irgendwie nichts. Also viele dieser Releases irgendwie nichts Spektakuläres. Interessant noch, sie werden mit FreeBSD 13 den CPU-Type von 486 auf 686 hochheben. Das heißt, wenn du super alte CPUs hast, solltest du vielleicht mal war's das, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das viele Leute betrifft. Und irgendwie
die noch 16 Megabyte USB-Sticks bei sich im Schrank
gut,
haben.
Ne, so Leute wie der Ingo, die dann einfach.
So Leute wie der Ingo, ja.
Ja, alter Scheiß, vielleicht einfach mal wegwerfen. Ne?
Nee.
Einfach mal
ablegen. Nein, das ist noch gut. Da kann man noch ein halbes GIF drauf tun. Das ist perfekt.
Das wird irgendwann wird das wieder viel wert.
Ja, nein.
Zweifel?
Ja. X.
Ja, press X for doubt. X, 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 X.
Ja, ja, wenn die Bits irgendwann mal vergoldet werden, dann habe ich meine 16.
Dann hast du immer noch ganz schön wenige Bits auf deinem USB-Stick drauf. 16 Bits. 16 Bits in Gigabit, ne, Megabits. 16.000 Megabits.
Genau. Dann bei Leuten, die absolut kein Problem haben, alte Dinge einfach mal rauszuwerfen, die Menschen bei OpenBSD, da gibt es auch eine neue Version, die 6.8er. Sollte ich auch mal updaten, habe ich auch noch nicht gemacht. Wir werden hier so ein Pattern feststellen können im Nachhinein. interessant hier natürlich für Leute, die nicht OpenBSD einsetzen, aber vielleicht halt TMUX zum Beispiel, gibt es irgendwie Fixes, gibt Fixes für OpenSMTPD, den Mail-Server, den man vielleicht auch auf Linux laufen lassen will, kann. Oder halt sonst was. LibreSSL hat irgendwie ein paar neue Features und ein paar neue Bugfixes. OpenSSH, was natürlich irgendwie so ziemlich jeder benutzt, ist ja auch die 8.4, ist da inkludiert und da ist ja auch einiges gegangen. Haben wir auch schon drüber gesprochen mit diesen Security Keys und so, die jetzt besser unterstützt werden. Ja.
Toll.
Ist auf jeden Fall auch. Neue Releases sind immer gut, aber es heißt auch immer, dass man updaten müsste.
Ja, deswegen lieber bei den alten Releases bleiben.
Lieber bei den alten Dingen bleiben. Beispielsweise auch bei NetBSD, was ich auch noch nicht geupdatet habe. Meine Raspberry Pis, die irgendwie so als Testinstallation ein bisschen NetBSD laufen haben, die sind bei mir alle noch auf 9. Aber es gibt jetzt die 9.1. Zum Beispiel, wenn ihr diese 10 Gigabit Ethernet Adapter habt von Aquita, gibt es jetzt Support. Wenn nicht, dann halt, ja, dann nicht. Und sonst ist auch irgendwie Bugfixes, aber was interessant ist, sie haben ja mit dem, ich glaube mit dem 9er Release ist ZFS gekommen und da sind sie jetzt natürlich dran, irgendwie den Support zu verbessern für ZFS, was eine coole Sache ist, weil das dann heißt, vielleicht, weil dieses NetBSD überall läuft, man dann vielleicht bald überall auch einfach ein ZFS bekommen kann. Was schon eine gute Sache ist.
Schön.
ZFS auf dem Toaster. Das wäre schon...
Das ist dein Ziel, meinst du?
Das wäre schon so mein Traum. Wenn ich hier wie Ingo dann mein Haus voll automatisiert habe, irgendwie meinen Kindern das Licht ausstelle...
Genau. Dann und den Toast am Morgen mache, auch wenn niemand da ist.
Genau.
Und die Nachbarn sich wundern, warum es da so komisch nach Toast riecht, obwohl doch die Kinder das Licht aus ist.
Obwohl ich den Kindern das Licht ausgestellt habe, trotzdem Toast. Und da will ich dann schon, dass dann ZFS draufläuft.
Ja, fair.
Jetzt hier die Frage, hast du denn geupdatet, Felix?
Nein. Nix aus 2009 ist draußen. 2009 und 9 passt immer zu dem Monat plus 8 Wochen. genau, mit leichtem Verzug, aber auch noch dieses Jahr geschafft. Das ist ja schon eine gute Sache. Nix ist rausgekommen mit 7309, 14.400 updated und 8.100 removeden Packages. Also ist einiges passiert. Ganz viele tolle Sachen, viele neue Module dabei. PHP neue Version, glibc irgendwie die neue Version, Linux 5.4 Kernel und ich habe gehört, dass bei Qt gerade alles kaputt gegangen ist, weil sie irgendeine Versionsmismatch haben oder so. Deswegen habe ich mir das noch, also deswegen mache ich keinen Early Adopter. Ich muss tatsächlich Dinge manchmal benutzen.
Ich dachte, genau. Das ist der Vorteil von Nixos, man kann einfach direkt wieder zurückgehen.
Ja, kann man, aber man muss ja auch gar nicht erst hingehen, wenn man weiß, dass es kaputt geht. Das ist ja der Trick. Mhm. Genau, also man könnte immer ein Rollback machen und der funktioniert auch und die Leute machen das auch gerade viel, weil dort wohl ein paar Sachen nicht so richtig gut funktionieren, aber prinzipiell viele neue tolle Sachen mit dabei. Zum Beispiel ist jetzt Docker, ist jetzt komplett generalisiert worden zu OCI-Containers, die dann auch mit Podman gesteuert werden können, anstatt mit Docker. Und eine ganze Menge neue Module von, was haben wir hier? Keine Ahnung, was ist jetzt ein richtig wunderbares Ding? Ganz viel Bazaar ist dazugekommen. Folding at Home kann man jetzt einfach enablen. Garrett, GoNap, so ein Matrix-Bot und Jitsi Meet als eins von den großen Modulen. Also man kann jetzt quasi sagen, auf Nixos kannst du sagen, enable. Oh.
Machst du jetzt gerade live enable?
Ach so. Alles klar. Bin ich noch da?
Ja.
Okay, perfekt, weil ihr habt nicht geredet und ich habe ein Smiley bekommen.
Ja, nein, wir sind hier gespannt, dir am Zuhören, wie du jetzt live Jitsi Meet enablest auf deiner Kiste und alles kaputt geht.
Nee, also wenn man nur Sachen enabled, ist ja kein Problem. Man kann die ja danach genauso wieder disablen. Aber Jitsi Meet ist tatsächlich eins von den neuen Modulen, wo ich auch den Typ kenne, der das paketiert hat. Und das ging relativ viele Runden, bis das stabil war. Und da gehören halt auch eine Menge Pakete dazu, dass es dann sauber wird. Aber das ist schon cool. Also einfach Jitsi enablen, geile Sache eigentlich. Und was war noch ein anderes? K3S kann man enablen. Also nicht K8S, nicht das komplette Kubernetes, sondern das Micro, wie heißt das Ding? Lightweight Kubernetes Distribution.
Ja, Minikube?
Minikube heißt es so. K3S.
K3S ist nochmal was anderes. Das ist okay. Das, was von Rancher kommt.
Okay. Das ist dann noch was anderes. Und genau, was haben wir noch? Zigbee to MQTT, das ist eins von den Sachen, auf die ich gewartet habe, weil ich habe das gerade noch im Docker-Container drin und jetzt ist es quasi sauber paketiert, kann man einfach enablen.
Was, Zigbee to MQTT?
Zigbee to MQTT.
Das ist, müsste ich auch mal noch ausprobieren. Ich habe zwar Zigbee hier, aber
machst du das gerade?
Ja, also in Open, ja, in Open Hub direkt und nicht über MQTT. Aber gerade für Zigbee und Z-Wave müsste ich das eigentlich nochmal angehen. Aber da ist immer dieses Zeitproblem.
Ja. Genau, also es sind da ziemlich viele Dinge passiert. Und ja, eine coole Sache auf jeden Fall. Wie gesagt, ich werde das noch ein Stück weit auswarten, bis quasi die paar Probleme gelöst sind, die ich auf jeden Fall haben werde. Und dann bin ich auch dabei.
Sehr schön, sehr schön.
Cool. Wie funktioniert das genau? Da ist irgendwie der irgendwie so ein Code-Freeze oder so und dann, bis das Release da ist, geht's dann immer noch so einen Monat oder zwei? Oder?
Genau, also es gibt eine Stabilisierungsphase, die fängt, glaube einen Monat oder zwei vorher an. Also es kommt ein bisschen drauf an. Dann gibt's die Stabilisierungsphase, es gibt ein Issue, das heißt Zero Hydra Failures, also quasi keine Fehler mehr in Hydra, also alle Pakete sollten bauen. Und darauf wird dann hingearbeitet. Da gibt es eine Liste von offenen Issues noch, von Paketen, die gerade nicht bauen. Und dort ist dann quasi so ein gemeinschaftlicher Effort, diese Probleme zu lösen mit Pull-Requests. Das ist immer eine relativ spannende Phase eigentlich, weil da ziemlich viel geht und es ist immer um die gleiche Zeit. Also quasi zweimal im Jahr gibt es diese Stabilisierungsphase und dann wird released. Genau, das ist...
Aber dann geht es ja immer noch mal einen Monat, zwei bis, oder, weil es ja 2009, aber es ist ja erst jetzt fertig.
Ja, genau. Also es manchmal läuft es ein bisschen länger, es kommt halt ein bisschen drauf an, auf was für Probleme da gestoßen wird. Es ist halt auch von keiner Firma gebackt, sondern es ist halt tatsächlich ein gemeinschaftlicher Effort. Deswegen ist es halt so gut, wie es läuft, läuft es dann. Und 2009 ist jetzt eher so eine Zahl als ein Monat.
Ja,
aber das sieht man ja auch ab und zu bei anderen Distributionen, ja. Dass da, wenn da keine Firma dahinter steht, die das dann, die einfach den Zeitpunkt jetzt schon gesetzt hat, dann läuft es halt manchmal so.
Ja, kann man machen. Man könnte natürlich auch einfach irgendwie hochzählen oder so.
Ja, kann
so
man
wie das machen. Andere, so wie das OpenBSD macht oder NetBSD.
Genau, ja. Das könnte man schon machen.
Dann,
aber ja. So ist dann halt immer noch so ein, wir haben wenigstens ein Ziel, was wir im Auge haben und nicht so, ja, wir releasen halt einfach irgendwann oder so. Keine Ahnung, wann wir das jetzt genau machen. Und so ist es halt dann immer, es gibt immer eine Stabilisierungsphase, weil wenn man das zu lang vor sich her treibt, dann wird es halt einfach nur noch anstrengender.
Naja, besser wird's nicht. Das sehe ich schon.
Genau.
Gut.
So, was haben wir noch? Fedora.
Was besser ist, Fedora haben wir ja schon bestimmt dreimal drüber gesprochen.
Mindestens.
Mit Butterfess. Genau darum haben wir drüber gesprochen.
Oh mein Gott.
Und ist jetzt da. Man könnte es jetzt installieren, aber ich hatte
auch
noch keine Zeit und Lust, irgendwie eines meiner Systeme mal hier mit Butterfess aufzusetzen.
Ja, das stimmt.
Ja, ich habe es mir ganz kurz überlegt, aber ich bin auch kein so großer Fedora-Nutzer, aber das müsste eigentlich meine neue Lieblingsdistribution werden. Also nicht nur, dass ButterFS da ist, der neue Standard-Editor ist auch Nano, also es ist eigentlich, es ist total meine Distribution.
das ist kein Feature, das ist ein Rückschritt.
Doch. Sagst du. Also
das ist so, oh ja, toll, ich benutze gerne Windows, weil der Standard-Editor ist das Notepad. Geil.
Das ist doch gar keine Ahnung. Nano ist toll,
ja.
Naja.
Weil da immer dabei steht, wie man denn jetzt doch wieder rauskommt. Genau. Die Leute aber fucking retarded sind. Nein, wir sind natürlich alle Leute,
Dingo
zum Beispiel. Der weiß natürlich auch so, wie man aus dem Nano rauskommen würde.
Ja,
der braucht da gar nicht unten in diese Leiste zu gucken.
Ich weiß auch, wie man aus einem VI oder Vim rauskommt, aber ich muss es nicht.
Du musst es nicht wissen.
Ich muss es nicht
wissen. Für Nano musst du es nicht wissen, das stimmt. Wenn du dann irgendwann Senior wirst, dann steht es immer noch da unten.
Genau. Und sagt
der Ingo, Mensch,
super.
Gott sei Dank habe ich einen Nano ausgesucht als Editor of Choice.
Ja. Ja. Also Fedora 33 sollte meine neue Lieblingsdistribution werden, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Dafür.
Bist du gerade? Welches Fedora?
Nee, gar kein Fedora. Ich habe ein anderes ausprobiert, das kommt danach. Oder willst du jetzt noch irgendwas für Fedora 33 sagen? Eigentlich,
wir haben da schon so viel drüber gesprochen, genau. Bevor ich es jetzt nicht installiert habe und dann sagen kann, ist scheiße oder funktioniert.
Ich habe nur gelesen, Nano ist der Standard-Editor und gedacht, das muss ich hier unbedingt noch anbringen, Leute.
Ist der jetzt neu, der Standard-Editor, oder war der schon immer der Standard-Editor?
Nee, die Changen von VM, von VI oder Vim nach Nano.
Ja. Bei Nixos ist tatsächlich auch der Nano der Standard-Editor, wenn du die ISO installierst, zur Installation
nutzt. Ist
scheiße,
ja
ist immer scheiße.
Ach, nee. Mein Gott, das ist ein Befehl, das andere zu installieren. Und zweitens, 90% der Leute, die zum ersten Mal so auf Linux so einem Editor aufmachen, kommen mit VI nicht klar und mit einem Nano schon.
Die sind halt einfach disqualifiziert.
Das heißt ja nicht, dass sie nicht sich dann entscheiden können, was zu nehmen, was mehr kann.
Kann auf ihrem Handy
googeln, wie er da
rauskommt.
Ja. Ja, aber die meisten Sachen, die du mit so einem Editor machen willst, als, weiß ich nicht, Standard-Linux-Benutzer, der auch eher Mausschubser ist dann vielleicht, die gehen mit einem Nano auch und damit wesentlich leichter. Sorry, ist halt so.
Es muss halt nicht so super kompliziert sein. Es muss halt wirklich nicht sein. Es gibt keinen Grund.
Du willst das Ding aufmachen und lostippen. Und das geht schon beim VI nicht.
Eben, darum es macht absolut Sinn, hier ein Nano als Standard zu setzen. Und wenn du weißt, was du machst, dann ist es ja auch kein Problem, das einfach zu wechseln und zu sagen, ich hätte jetzt gern mein Emacs oder Vim oder keine Ahnung was.
Ich hätte gern sogar das Betriebssystem oder was anderes.
Ja,
oder
genau.
Oder einen Anfänger-Editor.
Gut. Dann, ich habe tatsächlich seit 2 Tagen Ubuntu 2010 drauf. Ist nämlich auch gerade rausgekommen. Wollte ich jetzt mal ausprobieren. Bin dann aber gleich nach einem Tag, natürlich habe ich KDE Plasma installiert, weil weiß ich nicht, GNOME ist nicht so meine Welt. Das Einzige, was, oder zwei Sachen, die ich ein bisschen kritisch finde. Erstens, ich habe ja gerade die USB-Sticks schon erwähnt, die ich hier alle liegen habe.
Hat nicht auf 16 Megabyte Platz gehabt, ne?
Das hat es nicht, ne?
Das ist wirklich
auch
so traurig.
Ja, ich hatte auch 16 Gigabyte Sticks, die habe ich benutzt und mein Dell Latitude, keine Ahnung, was es ist, wollte damit tatsächlich nicht starten mit der 2010. Mit der 2004 LTS ist er problemlos gestartet und dann habe ich das erst installiert und dann bin ich auf 2010 geupdatet. Ein anderes Notebook ist von dem USB-Stick mit Ubuntu 2010 problemlos gestartet. Ich weiß nicht, wo er sich da verfangen hat. Also
bestimmt
bisschen grenzwertig, dass das Starten schon nicht so funktioniert hat, wie ich es erwartet hätte.
Dafür ist doch jetzt irgendwie der Raspberry Pi First Class Citizen geworden oder so.
Genau. Kannst es jetzt direkt auf dem Raspberry Pi installieren. Das ist cool, habe ich aber nicht probiert, aber gerade auf dem muss ein 4er, glaube ich, haben, ne?
Keine Ahnung.
Also Raspberry Pi ab 4, der braucht schon ein bisschen RAM und alles, dass er wirklich als Desktop richtig sinnvoll verwendet werden kann. Aber ja, genau, das kann man jetzt tun, wenn man das will. Und bei ZFS ist nichts Neues passiert. Ich habe es auch im Installer tatsächlich überhaupt gar nicht gesehen. Hatte ich sowieso nicht vor, das zu nehmen. Habe jetzt tatsächlich ganz standard, klassisch, langweilig mal ein XFS genommen. Das tut. sonst neuere Versionen von dem und dem und dem. Also nichts, was man jetzt irgendwie groß erwähnen könnte. Es ist sonst ein relativ langweiliges Release. Halt ein paar Versionssprünge nach oben gegangen. Und was ich halt tatsächlich so aus Benutzersicht seltsam fand, du installierst so mit apt-get-install oder apt-install ist jetzt mittlerweile nur irgendein Paket und da fängt er an, dir irgendeinen Snap drauf zu tun. Da habe ich etwas gestaunt, das hatte ich so nicht erwartet. Das war, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Also das ist ja auch das, was die Linux Mint Leute ein bisschen bemeckert haben. Da war ich etwas erstaunt. Ich habe gedacht, ja, installierst du ganz noch ein Paket, ja, apt-install, bla. Und dann ist es nur irgendein Metapaket, was dir irgendein Snap runterzieht und installiert. Ist, Weiß ich nicht. In Ordnung. Nee, fand ich auch nicht in Ordnung. Da habe ich erstmal kurz gestutzt. Dann habe ich drüber nachgedacht, ob ich das jetzt gut finde oder nicht.
Also du hast gedacht, ich finde es nicht gut.
Ja, es ist halt nicht das, was ich erwarte. Ich meine, gut, wenn man sagt, okay, Ubuntu konzentriert sich auf Anfänger sozusagen oder will eine leichte Experience haben, die werden das gar nicht mitkriegen, weil sie wahrscheinlich eh nur in der Clicky-Bunti-Oberfläche rumklicken, da merkst du es gar nicht, aber wenn du so auf der Kommandozeile und der fängt dir dann erst an, irgendwelche Snap-Sachen da zu machen und dann siehst du ja auch, dass sie dir irgendwelche Sachen da irgendwo hinmountet und so, fand ich ein bisschen strange. Also hat mir nicht ganz so gefallen. Macht er, glaube ich, schon seit 2004, aber trotzdem ist mir das, nachdem ich jetzt das erste Mal Ubuntu wirklich auf einem Desktop seit längerer Zeit mal wieder ausprobiere, also die Sendung jetzt hier aktuell nehme ich auch tatsächlich damit auf. Im Endeffekt funktioniert schon alles so und da ich ja sonst auf all meinen Servern Ubuntu und Debian verwende, wäre es eigentlich auch in Anführungsstrichen natürlich für mich, so eine das einzusetzen, aber ich weiß nicht. So richtig glücklich bin ich nicht. Ich glaube, ich will wieder zu einer Rolling-List-Distribution.
Was denn, Arch Linux oder was?
In letzter Zeit habe ich tatsächlich OpenSUSE Tumbleweed verwendet. Und irgendwie vermisse ich tatsächlich, also so dieses Rolling Release, dass du fast jeden Tag neue Updates kriegst und immer wieder irgendwas Neues dabei ist. Das kann zwar auch jeden Tag kaputt gehen.
Ingo vermisst den Nervenkitzel. Ja, jetzt mit Kindern.
Es ist echt traurig. Aber ich habe halt schon gedacht, keine Updates. Irgendwie
komisch. Da ist doch was kaputt.
Ja, ich brauch das. Jeden Tag mal wieder ein paar Pakete zu updaten. Das ist schon, hat schon irgendwas Befriedigendes.
Ja, da kannst du, wenn du zu Nixos kommst, kannst du jeden Tag quasi komplette Betriebssystem runterladen.
Ja, vielleicht muss ich das mit ButterFS nochmal ausprobieren. Also, wie gesagt, Ubuntu habe ich jetzt, vielleicht verwende ich es noch eine Woche. Aber ich glaube nicht, dass ich dabei bleibe. Weil, wie gesagt, ich habe schon irgendwie gern immer die neueren Sachen. Mal schauen, was als nächstes ist. Jetzt war es mal Ubuntu 2010. Wie gesagt, auf Servern ist es ja auch eins der Sachen, die ich ständig einsetze eigentlich. Da natürlich dann immer nur die LTS-Releases. Also im Desktop-Bereich eher weniger. Und deswegen habe ich auch mal kurz mit Wayland rumgespielt, aber eben nur in der GNOME-Welt und jetzt bei dem Standard-Desktop, den KDE Plasma, den ich hier einsetze, habe ich es nicht ausprobiert. Da kann ich also nichts zu sagen. Gut, also Ubuntu ist auch neu, wenn man die klassische Oberfläche verwendet oder die mit GNOME sozusagen, dann wird man gar nicht so viel merken. Nehme ich mal an, neuere Pakete funktioniert. Ich habe so ein bisschen Probleme oder Bauchschmerzen, dass da plötzlich Standardpakete dann einfach mit Snap installiert werden. Das fand ich seltsam.
Das ist ein bisschen gruselig, ja, das stimmt.
Ja, es wird halt so komisch, wenn du so LXD beispielsweise, ist, glaube ich, so ein tolles Paket, das kannst du irgendwie über Snap oder halt nicht über Snap installieren. Und das Zeug ist irgendwie super inkompatibel. Also du bist halt echt irgendwie in einer unguten Lage, wenn du es einmal nicht über Snap installiert hast und dann hast du es noch über Snap installiert und
mit Nixos wäre das nicht passiert.
Das ist halt dann halt so zweimal. Ja, aber ich glaube, du kannst das Problem auch mit Nixos irgendwie. Also du kannst ja die Nix-Shell im Prinzip auf Ubuntu. Also ich meine, Snap macht ja auch nicht groß was anderes als die Nix-Shell, oder? Also so,
also
vom,
es ist halt immer da, sehr, aber ist doch immer drin.
Ja, so sehr vom Prinzip, du hast halt einfach deinen komischen Container, der halt irgendwie dein Binary und dein ganzes Environment irgendwie mitbringt.
Ja, halt, also mit Nix-Shell kannst du quasi Ctrl-D drücken und dann bist du da raus. Und dann ist das alles weg, was du gemacht hast. Und wenn du es wieder brauchst, machst du es quasi nochmal auf, ohne dass du da dein aktuelles System irgendwie mit beeinträchtigst. Hm. Ich weiß nicht genau, wie das. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie Snap benutzt. Ich versuche mich drum zu wickeln, solange es geht.
Ja, also ich meine, bei mehreren Paketen, wenn es dann irgendwie App-Images sind, damit kann ich relativ easy umgehen, die doppelklickst sozusagen, dann ist es halt diese eine Applikation, die benutzt du halt und wenn du sie zumachst, ist es auch wieder weg. Aber da weiß ich dann halt ganz genau, das habe ich jetzt gerade runtergeladen und das ist auch das Programm, was ich gerade starten will, dass ich das per apt installiere und dann kein richtiges Paket habe, fand ich irgendwie strange.
Ah, ist nicht so geil irgendwie.
Na gut. Kommen wir zu Linux 5.10, was denn der nächste Kernel sein wird, der irgendwann rauskommt.
Ha. Sind wir schon bei 15 oder was? Nee, 5.
5.10.
Ah, 5.10, sorry, ja. Hm.
Ja, das ist ein
deutsche Punkt Sprache.
Und wir erinnern uns ja an das Jahr 2038 Problem.
Ja. Wir schreiben das Jahr 2038. Die Welt ist untergegangen, weil UN32 übergelaufen ist.
Falls wir es soweit schaffen als Menschheit, das ja auch nicht unbedingt. Es hat auch schon mal besser ausgesehen. Aber
ja.
falls wir da irgendwann mal sind, haben sie jetzt angefangen, beispielsweise dieses XFS-Filesystem, haben sie das ein bisschen extended und das unterstützt jetzt Timestamps bis ins Jahr 2486. Das heißt, wir haben das nochmal.
Aber das musst du explizit.
Wirklich egal. 2038 erleben wir hoffentlich noch alle. Das andere. Ja,
ja genau, aber darum ist es ja wichtig, dass es weiter rausgeschoben wird.
Gibt es den Patch auch gebackportet für 2632? Für den Golden Kernel?
Oder wenigstens für 13?
Wenigstens, ja. Nee, 2632 ist schon der wichtige Kernel. Zumindest, was diese ganzen Gräbe-Computer haben und auch für immer noch haben werden, wenn die niemals geupdatet werden. Irgendwelche Tankstellen-Computer oder so. Sowas halt, ja.
Ich hoffe, die gehen einfach alle kaputt vor 2038, weil. Ja,
genau.
Da wird.
Die werden bestimmt nur umgerüstet, wenn der Kernel bleibt. Der hat sich bewährt die letzten 20 Jahre.
Ja, der hat noch immer funktioniert. Ja. Ja, aber es ist schön, dass da Leute dran arbeiten.
Gut. Dann Raspberry Pi 4.
Ha, genau, Raspberry Pi 4. Übrigens, im Chat kam noch zum Ubuntu 2010, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Läuft wohl auch auf dem 3er, aber halt einfach nicht offiziell. Aber
ja, also klar, dass es läuft schon, ja, das lief es ja auch vorher schon. Es ist eher so, dass sie natürlich, damit es gut läuft, bestimmte Anzahl an RAM und dies und jenes voraussetzen.
Ja, ja, sowieso immer.
Hat man halt nicht so die Experience, die man halt von dem Desktop-System erwartet. Ja, von einem kleinen Minicomputer, der irgendwo im Schrank kleine Dinge tut, super. Ja, aber für, ich schließe da irgendwie 3 Monitore an, ist es halt dann schon nochmal ein Unterschied.
Sehr wahr. Auf jeden Fall gab es ja von den vorherigen Raspberries immer auch diese Compute-Moduls, die man halt dann irgendwie, wenn man irgendwie so
Industriedinge macht.
Oder? Ja, Industriedinge machen möchte oder irgendwie so ein Cluster bauen möchte oder so, sind die halt ein bisschen praktischer. Und vom Raspberry Pi 4 gibt es jetzt das auch. Kann man sich jetzt auch kaufen, wenn man so Dinge tut. Und
die sind dann auch wieder kompatibel mit dem Pinout zum letzten Mal oder so? Oder ist es dann wieder was Neues?
Das ist eine gute Frage.
Weil davor waren es ja diese RAM-Dinge irgendwie. Also es sah ja aus wie so ein RAM-Riegel.
Mhm.
Aber jetzt sieht es ja nicht mehr so aus.
Ich kann mir vorstellen, dass die nicht. Sie sehen auf jeden Fall ein rechtes Stück anders aus, ja. Von dem her kann gut sein, dass die nicht
kompatibel sind.
Dann. Kompatibel sind, ja.
Ja. Ist ja okay, aber muss man halt wissen.
Ja, ja.
Also aber man kann leider nicht quasi in seine Industriestörung jetzt schon wieder ein Jahr später den Industriecomputer austauschen.
Das ist natürlich ein bisschen doof. Genau. Ein deutlich kleineren Steckanschluss. Also, ist halt kleiner, aber ist halt anders. Es ist halt irgendwie cool, weil du kannst kleinere Dinge bauen, aber du musst halt auch alles neu bauen, kannst nicht irgendwie einfach das Raspberry austauschen. Ja. Tja, man kann nicht immer gewinnen.
Ja, das stimmt. Aber, ja gut, wie lange haben sie denn eigentlich gesagt, gibt es diese Raspberry Pi? 3 oder so. Also wie lange wollen sie die denn herstellen?
Also die 4 haben sie gesagt, wollen sie bis 2028, glaube ich.
Das ist nicht so lang. 8 Jahre. Ja, doch, 8 Jahre ist schon mal eine Ansage irgendwie. Aber wenn du das quasi in der Industrie benutzen willst, dann musst du die natürlich dann auch auf Halde legen. Wo musst du mal irgendwie ein paar hundert Stück kaufen?
Ja. Das, da wird ja wohl nichts anderes übrig bleiben, ja.
Weil 8 Jahre sind schnell um für so Industrieumfeld, wenn es wirklich dafür gedacht ist. Aber wenn es natürlich für so Computer Vision, Roboter Sachen oder so gedacht ist, dann ist nicht so schlimm. Aber so Sachen, die halt länger halten sollen, dann ist es zu wenig.
Ja, für das ist irgendwie, ja, dann jetzt fängst du jetzt an, machst irgendwie Projekt, bis das überhaupt mal draußen ist.
4 Jahre.
Ja. Wenn's lang geht und dann hast du nachher nochmal 4 Jahre, wo du es normal kaufen kannst und aber dein Gerät ist halt irgendwie noch dann nachher irgendwie nochmal, weiß ich nicht, 10,
20 Jahre.
15, 20 Jahre unterstützt und dann brauchst du irgendwie. Ja. Also von dem aber her glaube ich irgendwie nicht so ganz, dass das der Use Case ist, dann mehr so, ja, Bastelprojekt, Kleinkram. Ist halt irgendwie nicht so. Eben irgendwie so kleine so Roboter-Vision-Dinge.
Genau.
Keine
oder
Ahnung,
so was. Uni oder sowas, das kann ich mir auch noch vorstellen.
Ja, für das ist natürlich super cool, aber ja, für so wirklich so. Oder du legst dir halt selber einfach genug auf Halde, weil du irgendwie schauen kannst, wie viel
ja du auch und so.
Ja, ja.
Das ist nicht so super praktisch alles. Also man kann das schon immer machen, aber so richtig geil ist dann auch nicht. Man braucht quasi einen richtigen Raum und getrocknet und halt so. Anderes Zeug. Ist ja auch egal. Genau, machen wir weiter.
Machen wir weiter.
Genau, das haben wir hier.
Sind wir schon bei also Security News? Ich erkläre zuerst mal, was es ist und du kannst uns dann erklären, was diese CV ist oder was sie eben nicht ist. Also GitT ist ein in Go geschriebener Git-Server. Und im Gegensatz zu beispielsweise so einem GitLab ist das halt so ein Go-Binary, was man sich auf den Server runterlädt, doppelklickt und dann hat man so einen Git-Server. Super praktisch. Es hat auch eine super coole Funktion, die GitLab zum Beispiel, glaube ich, auch nur im Enterprise-Mode irgendwie hat, nämlich dieses Mirror Repository, das heißt, man hat halt ein Repository, was automatisch geupdatet wird. Und für was ich das zum Beispiel benutze, ich habe halt irgendwie hier so eine Git-Instanz am Laufen, die beispielsweise alle meine GitHub und irgendwie so ein paar Projekte, wo ich mitarbeite, die mich interessieren, habe ich da einfach einmal eingetragen und dann werden die immer mit Git geupdatet. Das heißt, wenn jetzt GitHub morgen weg wäre, wäre halt mein ganzer Code immer noch in meinem eigenen Git-Server irgendwie mit einem Stand von, keine Ahnung, ein paar Stunden irgendwie Offset, hätte ich den einfach. Und ist halt super einfach zu hosten. Also ich finde es wirklich für so, wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt irgendwie nur so 2 User hast oder so, dann wirst du dir halt vielleicht kein GitLab aufsetzen, sondern willst du halt sowas. Genau, und die hatten jetzt eine CV.
Genau, also da hat, ich weiß gar nicht, wer das ist, jemand reported, dass man doch das spezielle Git-Hook-Feature in GitT 1.1 benutzen, bis 1.12 benutzen kann, um Authenticated Remote Code Execution durchzuführen. Das heißt quasi, man kann ein Feature nutzen, um dort Code auszuführen. Dazu gab es dann eine Stellungnahme von dem GitT-Team und die lese ich jetzt einfach mal vor und dann kann man sich ein bisschen was dabei denken. Und zwar: This is a functionality of the software that is limited to a very limited subset of accounts. If you give someone the privilege to execute arbitrary code on your server, they can execute arbitrary code on your server. We provide very clear warnings to users around this functionality and what it provides. Also sie sagen quasi, wenn du dieses Feature nutzt, dann kannst du genau das machen. Also es ist kein Bug, es ist ein Feature. Und da ist es tatsächlich explizit so gemeint. was mich das so ein bisschen erinnert hat, ist, wenn man jetzt sagen würde, ja, SSH hat ja quasi Remote Code Execution, wenn du dich als Root einloggst, dann kannst du Root-Kommandos ausführen. Ja, kannst du.
Können wir, aber wie schwierig ist es hier, so ein CV zu bekommen? Können wir das einfach mal probieren, was da passiert?
Du kannst bei NVD quasi nach dem CV fragen.
Weil das wäre
also
schon.
Ist nicht automatisch, leider. Aber es wäre auf jeden Fall sehr witzig.
Es wäre wirklich so, ja, wenn ich hier so ein Key habe für meinen OpenSSH-Server und dann kann ich hier einfach Dinge ausführen und dann passiert.
Kann ich alles machen? Kann ich DD verrückt? Ausführen und den Server kaputt machen und einen Rootkit installieren?
Da konnte wirklich niemand. Oder auch irgendwie so für eine Shell oder so. Einfach so, ja, ich war da Root und dann habe ich Dinge eingegeben und dann ist dann einfach mein Computer kaputt gegangen. Das Bug. Ich konnte das ganze Filesystem löschen.
Ja. Oder so, ja, ich habe hier diesen OwnCloud-Server und da kann man seine eigenen Plugins hochladen und ich habe ein eigenes Plugin geschrieben, was alles löscht. Ja, okay, na gut. Das kann schon sein, dass es ein CVE wert ist, aber ja, nicht.
Ja, ist schon ein bisschen lustig.
Ja.
Genau.
Genau, das ist quasi das gewesen an der Stelle. Ja, also Remote Code Execution in Anführungszeichen. Es gibt da auch keinen Patch für. Das heißt, man muss quasi damit leben, dass es so ist. Mhm. Und wenn man dieses Feature bereitstellen möchte, dann ist es halt einfach genau das.
Da lebe ich, glaube ich, damit, dass das mein Server kann.
Mhm. Ja, dass er Code ausführen kann. Das muss man auch echt aufpassen.
Ja, ich bin auch der einzige User drauf, von dem her. Glaube ich, das geht gerade so in Ordnung.
Wenn du das mit dir ausmachen kannst.
Ja. Bist du auch manchmal selber Root auf deinem Server,
Ja, ich kann mich da auf diesem Container-Ding, kann ich mich auch irgendwie einloggen und dann habe ich da so Root-Zugang, zum Beispiel, wenn ich Pakete update oder so.
Scheiße. Sag nicht, dass du neue Pakete auf deinem Computer installieren kannst mit apt. Das ist doch ein CV-Wert.
Da kommt nur Snap raus. Nur Snap kommt da raus.
Aber das hingegen, Ingo, das sehe ich schon, das ist eine CV. Da kannst du bei Ubuntu mal was aufmachen, weil
genau.
Ich habe hier so apt-get install gemacht und dann ist hier einfach so ein Snap-Ding gekommen. What the fuck?
What the fuck?
Wir will denn sowas?
Ich bin aufs Fenster geworfen.
Geht ja mal gar nicht.
Überhaupt nicht klar.
Gut. Weiter im Text. Habt ihr schon blutende Zähne?
Oh, ich habe es letzte Woche gesagt, vorletzte Woche, irgendwann gehen die Namen für die Bluetooth Vulnerabilities aus. Und das wird immer weniger, immer weniger Möglichkeiten, ja. Und du kannst nur so viele Sachen mit Bluetooth, also mit Blue und Tooth machen und dass die noch zusammenpassen. Ja. Und jetzt ist noch eins verbraucht worden, nämlich Bleeding Tooth.
Ja, die hätten einfach irgendwas mit Haaren nennen müssen oder so, oder mit Bar. Ja, dann wäre das irgendwie nicht
mit
so
Fu
viele
oder mit Bar,
Bars.
Genau.
Ja, Fu Bar, keine Ahnung.
Genau.
Nee, also
Fu Bar in der Version 3.8 ist rausgekommen.
So
Fu
viele
Bar,
Bar
Low Energy auf
ja,
jeden
aber
Fall.
So viele Bar Joke wie es gibt oder so viele komische Herr Haar.
Ach so, die Bar, ja, genau.
Ist einfach
sichtbar, unsichtbar.
Ja, wunderbar.
Genau. Ach so, ich habe jetzt an Fubar gedacht, was ich aber auch gut finde eigentlich.
Fubar, ja, genau. Also.
Ich finde es schön, wenn du Bleeding Tooth googelst, die ersten 3, 4, 5. Ja, das sind alles halt so wirklich how to stop bleeding gums.
Ja, also wenn du quasi Zahnfleischbluten hast, weil es halt auch so heißt, ja.
Genau, und die Bilder dazu natürlich, aha.
Hätte ich nicht draufdrücken sollen, ja.
Was ist mit diesen Computern kaputt?
Ja, bei Bleeding Tooth geht es darum, es gibt eine Schwachstelle im Linux-Kernel 4.8 und höher. CVSS-Score 8.3, also schon eher was Schlimmeres.
Es sind, glaube ich, drei Stück oder so.
Genau, es sind drei, die zusammen zu Bleeding Tooth werden. Eine davon ist halt quasi so hoch eingestuft, dass es Remote Code Execution in der Proximity von deinem Gerät ist. Also schon eher was Doofes. Zumal ja dieser Linux-Kernel doch auch öfter mal in anderen Geräten verwendet wird. Zum Beispiel in dem Ingo seinem Telefon. Ja. genau, das ist quasi das. Es gibt hier die Möglichkeit erstmal auf Denial of Service, aber auch prinzipiell Arbitrary Code Execution with Kernel Privileges, also nicht gewollte Code Execution, so wie bei GT, sondern eher ungewollt im Kernel drin, also schon eher was Doofes. Genau, es gibt sogar Proof of Concept Code, was ziemlich cool ist. Das heißt, du kannst es quasi direkt ausprobieren, deinen eigenen Computer zu hacken. Kriegst einen Kernel Panic oder wenigstens einen Sackfault im Kernel.
Gibt es schon Fixes dafür? Ich glaube, angefangen, ja, ne?
Die Version Fedora-Leute und so. 5.9 höher.
Ja, na, 5.9 war aber nicht komplett irgendwie gefixt oder nur der neueste Dot Relays oder sowas. Also es gab wohl auch ein bisschen Kritik, dass wer hat das rausgehauen? Intel oder so, ne? Dass die das ein bisschen zu früh rausgeschossen haben, diese Sicherheitslücke, weil man hätte auch irgendwie den Distributoren erst die Chance geben können, das richtig zu fixen, bevor man das sozusagen gleich raushaut. Da war etwas zu voreilig. Aber mittlerweile sollten nach und nach die Distributionen da entsprechend die Fixes für haben. Und ja, genau. Entweder, wie gesagt, Sicherheit durch Ignoranz oder weil ihr eh schon so einen alten Kernel habt und noch nicht mal 4.8 hattet, dann ist okay.
Genau, wenn ihr 2.6 und 2.3 Kernel
habt. Ja. Der ist war perfekt. Sicher.
Der war perfekt, bleibt perfekt.
Und ansonsten updaten. Hilft nichts. Zu viele Gespräche hier am Rand.
Ja, hört mal auf jetzt hier mit irgendwelchen Gesprächen am Rand. Es gehört sich nicht, während wir senden.
Randgespräche. Das ist bestimmt auch ein guter Podcast. Randgespräche ist mein Lieblingspolitik-Podcast mit, weiß ich nicht, Günther Oettinger und...
Oh Gott.
Günther Oettinger.
Auf Englisch aber dann bitte, ja?
Ja, hoffentlich auf Englisch. Und wer wäre noch? Irgend so jemand, der auch keine Ahnung von Computern hat.
Egal.
Egal.
Also quasi alle Politiker. Also gibt es denn einen, der Ahnung von Computern hat?
Weiß ich nicht, bestimmt.
Wer? Ja, wenn wir schon so lange drüber nachdenken müssen, dann gibt es nicht so viele. Vielleicht irgendeiner von Piratenpartei, aber die
gibt es auch nicht mehr. Ja. Dann kommen wir von Bleeding Tooth, oder? Also wie gesagt, updaten.
Achso, wir haben gleich gesagt, wie das Ubuntu-Release heißt, oder? Groovy Gorilla?
Ja. Haben wir nicht gesagt, ist richtig.
Aber das heißt einfach nur, wir kommen, das ist alles vorbereitet. Von Groovy Gorilla ist es einfach kein weiter Schritt mehr hin zu Yodeling Yeti, ja? Das ist ja quasi, dann kannst du deine Band aufmachen mit den ganzen Tieren. Was gab's da für andere Tiere? Ich glaube, die machen einfach so eine komplette Jacke die Jack, dann macht der seine Base oder so. Und die gab's doch andere, auch so Tanzdinge. Bionic Beaver? Was ist Bionic
Beaver? Ja, Bionic Beaver ist die LTS, ja. Aktuelle.
Und ich gut, aber wie gesagt, davor, Yodeling ja. Yeti, das ist, es wird ja das beste Release.
Dauert dann probier ich's
aus.
Dauert
dann ja noch ein aus. Bisschen. Ja. Wie viel haben wir da noch? Wir haben es mal ausgerechnet. 24
ja,
oder so?
Schon wieder vergessen. Es dauert eine Weile, ja.
Aber das wird schon, oder?
Ja, das wird.
Das kommt. Wir müssen nur noch. Kommt das vor dem 2038-Bug oder nach dem 2038-Bug?
Noch davor.
Davor, ein ganzes Stück davor. Wir kriegen das noch mit. 28 oder sowas war das?
Ja, wenn wir jetzt wieder bei G sind, ihr könntet euch das ausrechnen. Wir lassen das jetzt und machen mal weiter.
Was
vorschlagen.
Also wir können doch jetzt ja Grundschulmathematik in der Sendung klären, oder?
Ja.
Mach mal eine Taschenrechner auf.
Komm, lass uns mal weitermachen.
Per Bluetooth oder einfach so normal?
Bleeding Tooth.
Bleeding Tooth. Ah, schön.
So, jetzt haben wir jetzt haben wir noch Random Stuff, oder?
Ja, hier haben wir irgendwie so ein
Slashdot. Ich ziehe das Ich warte, ich ziehe das mal nach unten.
Jetzt kommen erstmal
Propulsion. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht mal weiter.
Das ist unglaublich. Also hier, Firefox. Das ist auch mehr eine Zusammenfassung. Wir haben da ja auch immer drüber gesprochen. Da gibt es irgendwie so einen schönen Artikel, der irgendwie mal all die Dinge gesammelt hat, die Mozilla so gemacht hat, was halt alles so ein bisschen fragwürdig ist, wie beispielsweise 25% der Mitarbeiter rauszuwerfen, von Leuten, die halt irgendwie so wirklich an Firefox gearbeitet haben. Dann haben sie irgendwie den Leuten, die halt irgendwie da Manager sind, haben sie irgendwie plus 400% mehr Geld gegeben, weil in der gleichen Zeit ist irgendwie ihr Market Share, ich glaube, um 85% gesunken. Kann man ja mal machen. Dann haben sie irgendwie gesagt, so, ja, aller Traffic
große
geht
Unternehmen,
über... Ja, genau. Alle. Und dann aller Traffic irgendwie geht zuerst mal über Cloudflare by default. Ist irgendwie so aus Security Perspektive und aus Privacy Perspektive vielleicht irgendwie ungeil. Dann irgendwie Advertisements auf dieser New Tab Page.
Das war auch ein Scheiß, ey, krass.
Dieses komische VPN-Scheiß gemacht.
Du brauchst quasi schon auf der Startpage einen Adblocker. Das ist doch nicht in Ordnung, ey.
Dann haben sie irgendwie, ja, ihr Add-on-Zeug sind sie auch irgendwie am zumachen und irgendwie kaputt machen. Und dann haben sie all diese, das war ja das Letzte, dann haben sie all diese guten Projekte kaputt gemacht. Wo sie jetzt ja letztens irgendwie all diese Projekte gesagt haben, ja, ist jetzt nicht mehr und ist halt schade. Und seine Conclusion ist, forget about the web, it's a lost cause, let's move on.
Und was machen wir stattdessen?
Weiß Cloud? Ich nicht. Hat er leider
Cloud?
Können wir Cloud machen?
IoT?
Vielleicht.
AI, wir machen AI mit AI weiter. Wir hören auf mit diesem Web, machen AI.
Wir machen AI, genau. Und Machine Learning.
Ja.
Weil
das ist so ein typisches Marketing-Sprech, so machen wir das.
Haben wir vielleicht gelernt, AI ist dieses Ding, was du in PowerPoint machen kannst. Machine Learning ist das Ding, was du mit Python machst.
Ja.
Muss man unterscheiden.
Genau. Know the difference.
Genau.
Sehr schön. Haben wir unsere Hörer auch wieder aufgeklärt? Wunderbar.
Gott sei Dank. Wir brauchen hier mehr Aufklärung jetzt. Natürlich als Alternative zum Firefox gibt es ja immer den Chrome. Der Chrome hat natürlich auch ganz tolle Privacy-Features, nämlich das Löschen von deinen privaten Daten, also wenn du quasi auf diesen Löschen-Knopf drückst. Praktischerweise löscht er alles, bis auf zwei Seiten, nämlich google.com und YouTube.
Was für ein Zufall!
Mensch!
Ja.
Toll, ja.
Und was, haben sie eine Ausrede dafür? Oder?
Naja, ich glaube, die haben sich dazu nicht geäußert bis jetzt.
Schade.
Die haben gesagt, so, die Leute brauchen das. Ja, also die Leute wollen eingeloggt bleiben, auch wenn sie sagen, dass sie alles gelöscht haben wollen, ja. Sie sagen, ist ein Programming Error. Ja. We are aware of a bug in Chrome that impacted how cookies are cleared on the first party Google site. We are investigating the issue and plan to roll out a fix in the coming days. Wahrscheinlich, dass noch mehr weitere Webseiten gewitelistet werden, damit sie ein bisschen dich besser
überwachen
können. Sie
haben gemerkt,
dass
Google Plus gar nicht auf der Liste ist.
Genau, Plus von Google kommt gar nicht drauf.
Oh Mensch, jetzt ist noch gar nicht, wie viele Leute da immer drauf waren und die Cookies gelöscht haben.
Wahrscheinlich, wenn du deine Cookies löscht, dann wird auch direkt Google gepinkt und er sagt, hier hat jemand seine Cookies gelöscht. Das kann nicht sein. Direkt auf die Blacklist nehmen. Auf die spezielle Überwachungsliste.
Genau, der muss was verheimlichen wollen. Den müssen wir genauer beobachten.
Genau. Wenn der was löschen will, dann hat er was zu verbergen.
Der benutzt bestimmt Composer 2.0.
Der hat bestimmt den Firefox runtergeladen und wollte jetzt seine Spuren verwischen.
genau.
Composer 2.0.
Composer 2.0. Ist das nicht so PHP-Ding?
Ja, irgendwie? Genau. Ich habe ja heute schon gegen PHP gehatet, aber fairerweise muss man sagen, ist natürlich nicht stehen geblieben, außer bei diesem, vielleicht bei diesem RSS-Zeug. Gibt natürlich irgendwie so Paketmanager und so. Mittlerweile kannst du irgendwie so, wie in jeder anderen Sprache halt, kannst du dir so Pakete installieren und da gibt es oder gab es schon länger, gab es diesen Composer und da ist jetzt halt die 2.0er-Version da und der ist wohl ein rechtes Stück schneller, gerade so für große Projekte, wenn man sich irgendwie so ein Drupal installiert oder so. Und halt auch sonst irgendwie bessere Fehlermeldungen, besseres Handling von temporären Constraints. Und es soll wohl einigermaßen einfach sein zu up-to-daten von Composer 1 auf Composer 2. Und interessanterweise, sie unterstützen immer noch PHP 5.3, größer, was halt krass.
Ja, also es ist bestimmt auch so ein Golden PHP, das ist jetzt einfach 5.3, ist die gute Version,
ja.
Die bleibt einfach für immer supported, fertig.
Das bestimmt auch, ja, 5.3 war halt das PHP-Release.
Doch, 5.4.
Aber 5.4 hätte ich jetzt eigentlich gesagt, auch gesagt. 5.4 ist das so, was, wo 5, du sagst, 5.4 ist das, was die Leute kennen.
Ja, was 5.4? Ja, es ist auf jeden Fall das Python 2 von PHP.
Ja. Gut. Könnt ihr also immer noch mit Composer weiterspielen, wenn er so ein altes PHP. Also es ist ja immer noch unterstützt. Wir hatten doch letztes Mal ausgerechnet irgendwie was. Ich glaube, es war tatsächlich noch 5.3, was irgendwie von Red Hat von irgendeiner alten Version noch die nächsten 20 Jahre gefühlt unterstützt.
Ja, nein, einfach
egal.
Nein. Einfach nein.
Ja, genau. Don't do this. Don't do
Tut's
this.
Tut's einfach nicht.
Gut. Weiter im Text.
Hier, YouTube-Downloader. Torrent-Freak.
Ja. Oh, die Premierquelle. Ja, da muss es gut sein. Die News ist aber doch nicht gut.
Was? Torrent Freak also ist immer gut. Ah nee, Torrent Freak, die reden immer über Sachen, dass was Schlechtes passiert ist, dass irgendwelche bösen Leute böse Sachen gemacht haben.
Genau.
Genau, und was ist, wer will?
Ja, mach.
Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Also ich fange mal an, es gibt ja dieses YouTube-Download und damit kann man, wie es der Name erraten lässt, beispielsweise YouTube-Videos downloaden.
Das ganze YouTube downloaden?
Du kannst dir das ganze YouTube kannst du auf deine Festplatte downloaden und dann hast du nur noch dann kannst du das ganze YouTube schauen. Das ist voll gut.
Das stimmt, das ist echt super praktisch. Wenn du jetzt irgendwie Sachen hast und das eine lange Bahnfahrt und du weißt, dass das Bahnnetz einfach Bahn-WLAN einfach scheiße sein wird oder du nur 50 Megabyte oder was du da jetzt runterladen kannst gerade hast, dann musst du das über YouTube downloaden oder runterladen.
Genau. Und jetzt gibt es aber diese Record Industry Association of America und die sind zu Microsoft gegangen und haben gesagt, dieses YouTube-Download, damit haben Leute unsere Copyright-geclaimte Musik heruntergeladen, nehmt das Repo mal weg und Microsoft, den ja dieses GitHub gehört, wo das YouTube-Download drauf liegt, hat gesagt, so, müssen wir wohl weglöschen. Ja, und
dann ist es passiert.
Jetzt ist es weg. Und wie das halt immer so ist im Internet, hat sich dann natürlich irgendwie verbreitet, dass man das trotzdem noch runterladen kann.
Überraschenderweise kamen dann Leute und haben gesagt, das kann ja wohl nicht sein, das ist ein Git-Repo, wir können es aber woanders hin tun.
Ich habe hier noch eine Privatkopie rumliegen. Ganz lustige Dinge sind natürlich zum Beispiel, dass es gab so einen Tweet als Bild, wo jemand den ganzen Source-Code halt als PNG konvertiert hat.
Ja, kannst
du halt irgendwie diese zwei Bilder wieder zusammen cutten und dann hast du ein Target-Set, was du auspacken kannst. Zum Beispiel.
Es gab auch das eine, wo es dann an das DMCA Repo mit angehangen wurde. Das war auch ganz witzig.
Genau, das ist sehr schön, weil das ist ein Bug bei GitHub, wo sie gesagt haben, nee, das ist kein Bug, das ist also don't
care. Feature.
Das ist ein Feature. Und zwar ist es so, dass wohl ein Pull-Request, wenn der einmal mal irgendwie erstellt worden ist und so, dann existiert das einfach und du kannst das einfach auf Du kannst diesen Pull-Request, so wie ich das verstanden habe, im Prinzip einfach in irgendein Repo anhängen dann. Über irgendwie ein bisschen URL-Manipulation und so. Und dann ist halt jemand hingegangen und hat im Prinzip den ganzen Source-Code des YouTube-Downloader-Repos einfach an dieses DMCA-Repo, wo GitHub halt die DMCA-Notices postet, hat es einfach als Pull-Request angehängt. Und ja, das heißt, ihr Repo hat halt dann Code gehostet, was sie eigentlich selber runternehmen wollten. Und ich glaube, der Pull-Request ist jetzt irgendwie geblockt oder so.
Nee, also es ist wohl so, bei jedem Fork hast du quasi die Commits dann auch in dem anderen Repo mit drin. Also das darunter steht so ein bisschen, wie man es macht. Und das sieht jetzt nicht so super kompliziert aus.
Ja, ist halt
auf jeden Fall sehr witzig.
Ja. Das, aber ist ja, cool. Das Problem ist halt nur ein Code-Sharen, das löst halt irgendwie das Problem, das grundsätzliche Problem nicht, weil ja, wirklich weiterentwickeln kannst du das dann natürlich nicht mehr, wenn das irgendwie kein wirkliches Zuhause mehr hat, sondern irgendwie so ein bisschen überall und nirgends ist.
Also das ist halt tatsächlich auch das größte Problem. Also dass alle haben sogar so, oh ja, wir retten das Repo, aber darum ging es nicht. Es geht quasi immer nur darum, dass es weiterentwickelt werden kann. Und so kann es nicht weiterentwickelt werden gerade.
Ja, und das halt, ja, schade. Und ich weiß gar nicht, weiß jemand, was der aktuelle Stand ist? Haben sie irgendwie, weil, ja, ob das rechtlich überhaupt so zulässig ist und so.
Na gut.
Ist ja
erstmal alles möglich. Naja, musst du sich halt, weiß ich nicht, irgendeinen deutschen GitLab-Server suchen. Dann sollte es ja irgendwie kein Problem sein, das Ding weiterzuentwickeln.
Ja. Naja.
Ja. Mal schauen. Aber trotzdem ziemlich scheiße von
ja. Und das ist halt, ja, das ist halt wirklich so ein Problem mit irgendwie, wenn das halt alles bei GitHub liegt, weil es kann halt im Prinzip mit allem passieren.
Ja gut, aber es liegt ja nicht alles bei GitHub. Also ja, es ist schon irgendwie das größte Ding, aber
schon
GitLab ist auch relativ groß mittlerweile und du kannst dir ja auch immer noch ein eigenes Git-Gedöns irgendwo installieren. Aber klar, der Vorteil ist natürlich, dass es an der zentralen Stelle liegt und da ist GitHub schon das Größte, das stimmt.
Aber GitLab ist halt auch eine US-Company. Also ja,
natürlich, klar.
Das ist irgendwie, ja, da bist Pest du dann vermutlich nicht besser dran. Und selber hosten ist halt auch so ein Ding, ne? Klar kannst du, aber das heißt halt auch, du brauchst irgendwie einen Server, du brauchst irgendwie CI-Infrastruktur, du brauchst irgendwie Leute, die das maintainen, das halt je nach Open-Source-Projekt, das ist halt kein gangbarer Weg, dass jedes Open-Source-Projekt einfach einen eigenen GitLab-Server aufsetzt.
Yep.
Das skaliert halt nicht.
Doch, skaliert super.
Ingo. Was? Hier sollte man auch das Licht ausschalten.
Ja, yep. Genau. Hey. Deine Kinder sollten bei dir das Licht ausschalten.
Ja.
Oder irgendwann kriegen sie raus, wie sie es machen, und dann geht bei dir die ganze Zeit das Licht an. Ich raus. Die ganze hier. Zeit. Ja, wenn sie einen MQTT-Server gefunden haben, und dann geht's ab. Ich sag dir das. Die rasten vollkommen aus. Du wirst keinen Spaß mehr haben. Und die werden Cronjobs bauen, die zu irgendwelchen Zeiten irgendwelche Dinge tun. Und du wirst einfach verrückt werden. Und die werden die Credentials von den Sensoren runtergaunern und dann bist du dran, ja, dann war's das.
Das ist okay, wenn sie das machen, wenn sie da hinkommen, dann habe ich es ja auch geschafft, würde ich sagen.
Ja,
genau. Also von dem das, nee, das und ich bin übrigens der Letzte, der hier das Licht ausmacht. Nur mal.
Das sagst du so.
Ja.
Ich bin der Letzte, der das Licht ausmacht.
Weird flex, but okay. Ja, ich finde, das geht ein bisschen in die gleiche Richtung wie, warum halt Nano der Standard-Editor sein sollte und halt nicht Vim. Klar kannst du herausfinden, wie du aus dem Vim rauskommst, klar kannst du herausfinden, wie du mit Vim dein Config-File bearbeitest, aber es muss halt nicht sein. Und ja, wir brauchen irgendwie eine Lösung oder irgendwie ein...
Am besten, wir rufen die EU an und sagen, wir haben da ein Problem, bitte hosten
ja,
Sie
genau, das,
alle
das,
Open Source Software.
Genau, das kommt ja dazu. Das Problem ist ja kein technisches Problem per se, sondern es ist halt ein Problem, dass das Legal System das zulässt, dass du sowas halt wegklagen kannst. Dass du sagen kannst, ja, mit diesem Ding kann man ja dann auch Musik herunterladen.
Damit könntest du Kinderpornografie herunterladen.
No, ja, genau, das so ungefähr. So, ja, pff, ja.
Schützt die Kinder. Die Kinder!
Jemand muss da mal was gegen die Kinder tun. Du könntest die Kinder tun.
Du könntest mit YouTube Licht ausschalten.
EU, bitte schalten Sie bei meinen Kindern das Licht aus.
Direkt über den YouTube-Downloader können Sie bei Ihren Kindern, also in 10 Minuten können Sie das Licht ausschalten.
Genau. Mhm. Direkt.
Ja, also
vom
genau,
eigenen
was man,
Bett.
Ja, genau. Was man hier vermutlich eigentlich lösen muss, ist halt dieses Legal Framework rundherum, was halt irgendwie nicht zulassen darf, dass sowas, dass sie da einfach ein DMCA Takedown Notice schicken können und dass das GitHub dann mehr oder weniger verpflichtet ist, das runterzunehmen, sondern es muss halt irgendwie so geregelt sein, dass sowas halt erlaubt ist. Genau.
Gut.
Höre ich mich bei euch eigentlich normal an noch oder habe ich irgendwie Kratzen? Nee,
alles inhaltlich gut, okay, oder?
Ja, genau. Beides.
Geistig.
Weil ich habe gerade auf der rechten Seite habe ich ein Knacken, keine Ahnung.
Also gelähmte rechte Seite.
Inhaltlich hat schon rechts abgenommen. Was?
Perfekt.
Schnell weiter. Hier, was?
Zum
was
Glück
ist
haben
hier
wir nur links hier bei uns in der Sendung.
Ein Pad voller Links. Voll gut.
Oh Gott. Ja.
So,
ihr seht, es wird langsam Zeit, dass wir
der Ingo
gegen Ende zukommen.
Ingo muss ins
jetzt
Bett.
Mit diesem, ich muss ins
also.
Bett. Ja, dringend auch.
Also und zwar gibt es ganz wunderbare, neue, tolle Sachen in dieser Welt, nämlich Proprietary Grapes. Und wenn das der Richard Stallman sieht, hey, wird sich hier... Warte, er lebt noch, oder?
Ja, dreht
sich gerade um. Der rollt in seinem Bett herum, kann nicht schlafen.
Der
weil
liegt
die ersten
nie in
Leute
dem Bett. Der liegt
weil die ersten
immer nur
Leute
auf der Couch
angefangen haben. Der fällt von der Couch, wo er Couch surft, gerade herunter. Ja. Und wenn er das liest oder vorgelesen bekommt, dass die ersten Grapes jetzt eine Eule haben, die du bestätigen musst, wenn du diese Trauben kaufst.
What? Und was ist bedeutet das dann? So effektiv? Also
es geht halt irgendwie... Ja, es geht darum, dass du, wenn du diese Trauben kaufst, dann darfst du die nur essen und du darfst sie nicht die Samen benutzen, um die einzupflanzen und damit dann reich werden. Das ist nicht in Ordnung.
Aha.
Genau. Also not to propagate or reproduce any portion of this product, including but not limited to seeds, stems, tissues and fruit.
Naja, das ist ja das,
weil
selbe,
die so lecker
was
sind.
Monsanto schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten macht. Also.
Ja, aber das steht ja nicht auf deinem Essen drauf.
Naja, aber damit, also sie verkaufen die Samen ja auch dann an Bauern und sagen dann, ihr dürft damit die auch nicht mehr vervielfältigen sozusagen. Also
aber das ist tatsächlich.
Das Konzept ist genau das gleiche.
Aber das, also wenigstens in der EU geht es nicht. Also da ist es quasi verboten worden, diesen
Gott sei Dank.
Schritt. Also du darfst immer noch, wenn du das möchtest, dein eigenes Zeug einpflanzen natürlich. Hm. Und kannst nicht, kann ich eine Firma kommen und sagen, ja, Entschuldigung, das dürft ihr aber nicht machen.
Ich habe das patentiert, diese Gensequenz da.
Hm. Ja, das genau. Also, ja, das ist schon ein bisschen weird, dass es jetzt quasi auf den Grapes, auf diesen Früchten draufsteht. Ich weiß auch nicht, ob das in Europa funktioniert.
Das ist dann so
ein amerikanisches Ding wieder.
Auf jede einzelne Traube so irgendwie zum Mini-Laser oder?
Nee, das fehlt auf der Verpackung, aber ja. Ich glaube, dafür ist nicht genug Platz auf so einer Traube einfach. Ja, und dann die komplette.
Das ist echt traurig, aber es wäre doch mal gut, nur so, du kannst nur so viele Einschränkungen machen, wie du da halt auf diese Traube drauf bekommst.
Ja, du musst schauen, dass du keine Erdnuss oder sowas machen willst. Oder noch kleinere Sachen irgendwie, keine Ahnung. was so Reiskörner, kriegst halt nicht so viel drauf.
Ja, das war halt, also ich meine.
Ja gut, aber das war auf jeden Fall eine witzige News irgendwie, was mir da entgegengekommen ist, aber auch ein bisschen traurig natürlich. Nein. Weiß auch gar nicht, wie viel Halt es hat, also wie, ob du das in Europa überhaupt bringen kannst, weil das ist ja schon wieder so eine typische Amerika-News. Ich habe ja schon mal gesagt, da wir lokale News kommt bei mir nicht mehr vorbei. Das war's, die gute Zeit.
Findet nicht statt. Europa findet nicht statt bei dir.
Europa findet nicht statt, es findet nur Amerika statt und Donald Trump und was er wieder für dumme Sachen gemacht hat.
Na gut, das ist ja in der Woche vorbei.
Das sagst vielleicht. Du so, hey.
Ja. Hoffentlich, wir hoffen.
Das haben sie letztes Jahr auch schon, vor 4 Jahren auch schon gesagt.
Dann könnt ihr doch gleich weiter rumheulen jetzt.
Ja, genau. Yep. Erzähl doch mal.
Hier mal diese Chapter-Marker drücken und dann können wir rumheulen. Und zwar beispielsweise.
Ah, scheiße. Die guter Punkt. Ich hätte das komplett vergessen.
Ja, drück mal dieses Chapter-Marker und dann können wir hier Mimimi der Woche. Und zwar diese Google-Icons. Habt ihr die neuen Google-Icons gesehen?
Und wo hätte ich die sehen sollen?
Im Web auf meinem Handy? Beispielsweise. Ja, auf deinem Handy vermutlich. Ja, da kommen sie vermutlich erst. Da geht's vermutlich, da hast du vermutlich noch die alten, aber ich nehme an, da kommen sie auch. Aber auf dem, als Favicon im Tab. Und ich habe zum Teil so Dinge halt einfach so, du kannst ja so Tabs im Firefox so pinnen und dann siehst du nur das Favicon. Und ja, es gibt hier so ein schönes Bild von Reddit. Sie sehen jetzt halt alle ziemlich gleich aus. Und ja, hier gibt es so ein What Google Sees und dann, ja, sie sehen schon ein bisschen anders aus, aber so von Farben und so, du kannst sie halt nicht mehr gut einfach unterscheiden. Und dann hat jemand halt irgendwie halt einfach 5-mal das gleiche Logo gemacht.
Plus die Farben an einer anderen Stelle, ja.
Falsch verdreht, ja.
Plus also ich so ein bisschen das, anders, ja.
Yeah. They are the same picture, meme würde da auch sehr gut passen. Conversation needs to understand the difference between the icons. They are all the same picture.
Ja, ich, keine Ahnung. Von mir aus, aber ich bin auch nicht der größte Fan von ihren neuen Icons, die sie da sich ausgedacht haben. Ich hoffe, da werden sie noch ein bisschen nacharbeiten, dass die wieder ein bisschen unterscheidbarer.
Nee, ich benutze ja nur eine dieser Applikationen, von daher ist mir das wurscht.
Ja, das ist schön für dich,
Ingo, dass du...
Herzlichen Glückwunsch, Ingo.
Die kriege ich raus und alle anderen...
Welche ist das? Die Maps?
Google Maps, ja, genau. Ja.
Alle anderen. Das hat bei mir auch schon das richtige Icon, dieses eine Icon. Aber die anderen, zum Beispiel nicht. Kalender, sieht noch anders aus.
Ja, aber das... Ich glaube, das...
Das geht auch wieder weg.
Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Ich nehme an, die Apps, da geht's noch eine Woche, zwei, bis du da die Updates hast und dann kommen die auch mit neuen Icons.
Ja, Google Chrome sieht auf jeden Fall auch aus wie eins von diesen Boards.
Ist mir wurscht, mein Gott.
Das sehe ich schon, aber ich muss nur schon für Arbeit, muss ich natürlich irgendwie, wir haben dieses Google Mail und dieses Google Kalender. Habe ich schon mal zwei und dann dieses Drive benutze ich halt dann zum Teil auch.
Selber schuld.
Dann bin ich irgendwie schon bei 3 und dieses Maps zum Teil ist halt auch praktisch. Dann bin ich schon bei 4 Icons, die einfach irgendwie gleich aussehen. Das ist halt.
Ja, mein Gott. Dann gar nicht halt, mal. Wo so du sie auf dem Bildschirm hast.
Jetzt, ja, für auf dem Handy tatsächlich ist mir fast noch ein bisschen egal. Mit den Tabs, das bekomm ich irgendwie nicht hin, dass immer der gleiche Tab am gleichen Ort ist. Das irgendwie. Tja. Kann man nichts machen.
Ich habe das Problem einfach nicht, da ich, wie gesagt, nur eine dieser Apps benutze und die sieht dann halt so bunt aus und das passt.
Ja. Das ist diese eine bunte App.
Ja.
Diese eine bunte App von Google.
Genau.
Schön.
Diese Ubuntu-App.
Ubuntu-App. Genau. Was war das zweite? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da schon rumgeheult habe oder nicht rumgeheult habe.
Mach's einfach normal. Wir hören dir zu.
Genau, vielleicht habe ich es auch schon erzählt, dieses Puma, was wir ja auch als Application-Server verwenden, hat dieses Demonize-Ding sich rausgeworfen und ich habe das aber leider benutzt und
selber schuld.
Ich habe natürlich nicht in den Release-Notes. Ja, ich habe einfach geupdatet und ich habe natürlich nicht in Release-Notes geschaut und dann hat es einfach nicht mehr so richtig funktioniert, so wie ich wollte. Da hab
und der Grund ist, warum geschaut. Haben sie es removed, weil
es ja, sie haben gefunden, das ist einfach zu viel, also ich finde, es macht eigentlich auch Sinn, dass sie das rausgenommen haben, weil es halt irgendwie so ein, ja.
Legacy-Feature, wenn du Init hast, genau, das, Init, dann benutzt es.
Genau, irgendjemand anders sollte halt sich irgendwie auf das Demonizing fokussieren und nicht dein Application-Server sollte das auch noch tun, das irgendwie das irgendwie, und das ist natürlich irgendwie extra Code, der irgendwie gewartet werden muss, der irgendwie Probleme verursacht, und darum haben sie das einfach ersatzlos rausgestrichen. Und jetzt musst du halt das Demonizing halt eben irgendwie mit deinem Systemd-Service oder mit deinem Init-System oder mit, es gibt ja auch diese Daemon-Tools oder so.
Ja.
Zumindest
Supervisor-D, es gibt ja auch zig andere.
Ja, Supervisor-D. Da gibt's halt, genau, da nimmst du dir dann halt, ja, es sind halt irgendwie zwei verschiedene Aufgaben. Und es macht irgendwie schon Sinn, da für die richtige Aufgabe das richtige Tool zu verwenden. Aber ich habe natürlich geupdatet, ist alles kaputt gegangen, musste ich zuerst mal irgendwie patchen.
Ja, wenn du halt Zeug einfach nur in der RC-Local startest, dann würde es
halt ja, genau, das habe ich halt aber gemacht, weil es geht halt.
War halt dieser eine Computer, der hat diese eine Aufgabe. Und ja.
Ja, war halt gar nicht mal so gut. Und dann habe ich irgendwie, ich habe dann die Chance gerade genutzt, hier auch noch 2-3 Pull-Requests unterzubringen.
Das wieder reinzubringen, dein Demonizer.
Nee, ich hab da irgendwie die Doku und irgendwie sonst noch so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, gefixt. Ja, habe ich wieder mal so ein bisschen richtig Open Source gemacht. Ach so,
Oktoberfest ist noch, ich glaube, wir hatten schon gesagt.
Ja, genau.
Ja, hat man genau. Schon
was, ja. Aber das war auch in dem Kontext dann quasi passiert.
Genau, und dann habe ich gedacht, das ist doch eine gute Opportunity hier mal. Ich habe dann irgendwie, genauer reingeschaut habe, war ich dann eh schon dran und dann irgendwie hier die Doku aufzuräumen für sie. Und ich musste ja eh ausprobieren, wie das funktioniert jetzt neu und so. War dann irgendwie nicht eine große Sache. Und ist immer toll, ein bisschen
offen. Das ist Teil von dem Oktoberfest, genau.
Ja, aber ich glaube, ich habe das sogar noch gemacht vor, weiß ich gar nicht so genau. Ist mir eigentlich auch so ein bisschen egal. Ist auch, man kann auch Open Source hacken, wenn man kein T-Shirt für bekommt.
Nein, das geht nicht. Ich habe alle meine Pull Requests vorbereitet für diesen Oktoberfest.
Ja. Und jetzt zählen sie nicht mal.
Ach, doch, hier, doch. Geht alles. Ich habe jetzt quasi hart genug gelobbyt bei Nix Packages, dass er jetzt auch der für den Oktoberfest ist.
Ja, ich sehe schon.
Das heißt, wenn ihr was Gutes tun wollt, dann contributet schon Nix Packages. Updatet eure Pakete, wo ihr Maintainer seid oder wo andere Leute Maintainer sind.
Genau. Ich müsste immer noch ein FreeBSD-Paket updaten. Jetzt, wo du das so sagst. Tja.
Also ich nutze die Chance, nutze den Oktober eigentlich immer, um das Zeug alles mal ein bisschen gerade zu ziehen, was sich so aufgesammelt hat. Und dann gucke ich auch einmal in Repology nach und schaue, wie es da aussieht. Und dann ziehe ich alles mal kurz nach. Das ist schon in Ordnung. Das geht ganz gut eigentlich. So.
Ja. Schön.
Dann Laserfu, hier Control U, K, W, X.
Ah, scheiße, ja. Control J.
Control J, Laserfu. Ich habe
euch.
Wieso liest du so viel?
Ja. Mir ist aufgefallen, dass ich voll gelogen habe die letzten paar Mal, als ich gedacht habe, ich habe gar nichts gelesen. Dass mir letzte Woche, diese Woche ist mir aufgefallen, ich habe ja voll viele Dinge gelesen. Ich habe halt einfach keine so Dinge im Internet gelesen, sondern ich habe halt so Dinge auf totem Holz gelesen, beziehungsweise halt auf dem Tablet mit einem E-Reader-Buchzeug. Und zwar habe ich zwei Bücher gelesen, das eine schon ganz, beim anderen bin ich ungefähr 80% oder so. Das erste ist Why Fonts Matter. Ich habe mir gedacht, ich möchte eigentlich mal so ein bisschen verstehen, wann man welche Font für was und warum nimmt. Diese Frage hat mir dieses Buch irgendwie nicht so beantwortet. Aber was ich sehr cool an diesem Buch finde, ist halt sehr einsteigerfreundlich geschrieben, also du musst halt irgendwie absolut noch nichts, dich mit noch absolut genau gar nichts auseinandergesetzt zu haben. Und es verweist halt auf irgendwie sehr viele Studien und Dinge, und das Buch selber ist so, ja, wie soll man dem sagen, so im Mitmachstil. Also du hast halt irgendwie so Dinge, die du irgendwie ausfüllen kannst, und das ist eigentlich irgendwie ganz nett, aber es war irgendwie nicht so ganz nach dem, was ich gesucht habe. Darum so, weiß ich nicht, 5 von 10. Kann man lesen, muss man nicht. Genau. Das.
Okay. Ich habe ein Artikel bzw. ein Hackaday News über Power Delivery und das Potenzial von Power Delivery mal wieder rausgesucht.
Ist es immer noch gut?
USB Power Delivery ist immer noch gut. Es gibt, eigentlich habe ich es nur für eine Illustration da drin, nämlich eine USB Power Delivery IKEA Illustration. Fand ich ganz witzig. Die quasi beschreibt, wie man herausfindet, wie Power Delivery funktioniert an deinem Adapter und was du brauchst und worauf du achten musst. Fand ich sehr schön. Genau, damit es zusammen mit deinem TS100 funktioniert, mit deinem wunderbaren Lötkolben, der auch mit so einem Rundstecker funktioniert, aber der funktioniert natürlich auch mit Power Delivery, wenn das dann richtig angesteckt ist. Wunderschön. Es gibt dazu auch ein Video, kann man sich anschauen, was so ein bisschen beschreibt, wie das Ganze wirklich funktioniert. Und ja, Leute lieben Power Delivery. Also eigentlich, ich liebe Power Delivery.
Also du vor allem.
Ja. Ich Sam, ganz,
hab, ich hab da, auch fast nicht gemerkt. Dass, also,
Ich weiß nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ganz am Anfang, wo quasi USB Power Delivery angesprochen, quasi das erste Mal geteasert wurde von der USB Foundation oder wie jetzt, diese Working Group halt, habe ich gesagt, das ist das Feature, was ich haben will. Und das ist immer noch so. Das hat einfach, das hat sich nichts geändert, das ist immer noch geil. Und das haben nicht viele viel Software bzw. Hardware geschafft, mich so zu überzeugen. Und alle Leute, die sagen, ja, das ist voll kompliziert und so, scheiß drauf. Das ist geil. So.
Jetzt schön. Ha. Was mir noch eingefallen ist, also wenn jemand irgendwie gute Bücher zu Fonts kennt und wie das funktioniert und was man da so schaut und so, gerne in die Kommentare. Wir haben die ja das letzte Mal, Ingo hat die wunderbar gefixt. Es funktioniert jetzt wieder, kann man kommentieren, könnt ihr mal tun. Ja. Wenn ihr da was kennt oder empfehlen könnt. Genau, etwas, was ich empfehlen kann, ist The Tao of Microservices. Das ist ein Buch, das geht um Microservices. Und es beschreibt halt so ein bisschen, wie man eine Microservice-Architektur aufbaut mit irgendwie Beispielen und auf was man so schauen sollte und was wichtig ist. Und was ich sehr gut an diesem Buch finde, der Typ, der das geschrieben hat, Richard Roger, der hat irgendwie auch noch so Philosophie studiert, glaube ich. Philosophie und irgendwas mit Computern.
Und irgendwas Sinnvolles, ja.
Und irgendwas mit Computern, genau. Und ich habe das Gefühl so ein bisschen, man merkt das halt einfach an seiner, wie er schreibt. Und das ist halt, ich finde das sehr angenehm zum Lesen. Und ich finde, das Buch an sich ist auch sehr gut strukturiert. Er hat halt gute Beispiele und irgendwie so zum Teil dann noch so lustige Anekdoten eingeschreut und so ein Kram. Liest sich sehr gut, von dem her kann ich empfehlen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber zu einem großen Teil, von dem her hier plus eins und Like von mir. Wenn ihr irgendwas mit Microservices machen wollt, irgendwie euren Monolithen mal als Microservice-Architektur aufbauen wollt oder so, könnt ihr das ja vielleicht mal lesen. Mhm. Oder auch sonst, weil es auch sonst hat irgendwie gute Ideen, wie man so Systeme bauen kann.
Das ist schön, ja. Also mein Lesefu, mein zweiter ist dieses Mal über dieses neue, wovon jetzt alle Leute drüber reden, ein bisschen so wie AI vom Jahr, dieses No-Code, ja, die Leute brauchen nicht mehr Coden, ja. Und Repository ist das No-Code-Repository. No-Code is the best way to write secure and reliable applications. Write nothing, deploy nowhere. Und dann, sag, wenn du keinen Code schreibst, kannst du auch keine Fehler machen, hast du keine Security-Probleme. Da gibt es quasi ein separates Repository, was beschreibt, wie dieses No-Code funktioniert, worüber jetzt die Leute alle reden. Schon von 2018, ja, in Version 1.0.0 released. Das ist quasi ist schon abgestanden eigentlich. Und jetzt finden es natürlich die Leute erst wieder. Jetzt kommt erst der Hype. Aber ihr habt es hier mit zuerst gehört. Ihr habt gehört, dass es hier quasi das No-Code-Repository gibt. Und wenn ihr quasi lernen wollt, wie man keinen Code schreibt, kann man es dort lernen.
Okay. Ja.
Es gibt auch viele, viele, viele Pull-Requests, die offen sind. Es gibt sehr viele Issues.
Das Schöne ist, muss sich ja keiner drum kümmern, weil niemand muss Code schreiben.
Ja, ist fertig. Ja, auch. Wenn du quasi keinen Code schreibst und jemand einen Code hinzufügen will, dann wird er auf jeden Fall rejected, weil Code ist a liability. Und deswegen kein Code schreiben.
Genau, wenn man keinen Code schreiben will und Kinder zu Hause hat, ich habe mal was völlig anderes. plötzlich war Frau Honig da. Sehr schöne.
Wer ist Frau Honig?
Ja, Frau Honig. Die kann, das ist ein Kindermädchen, die kann so ein bisschen zaubern, die hat einen ganz großen Koffer, da sind lauter komische Dinge drin, passiert immer irgendwas Tolles, gibt mehrere Bücher von der Reihe, haben wir im Urlaub gekauft und ja, also richtet sich so an Kinder so ab 7, 8 ungefähr. Sehr schön geschrieben, hat den Kindern viel Spaß gemacht.
Muss man lesen oder was?
Das ist so Lesen, Buch, du verstehst, so mit Papier.
Gibt's auch Bilder?
Hm?
Gibt's auch Bilder?
Bilder. Mal nicht viele.
Ja, Bilder.
Bilder, ja, vorne drauf, innen drin, bisschen.
Nee, das reicht uns nicht.
Nee, dann.
Es muss mehr Bilder geben.
Aber also, die hat schon jemand gesagt, die Kategorie heißt Lesefu, natürlich muss man lesen.
Ja. Statt Bilder angucken, meinst du jetzt? Ja.
Hast du wieder nicht aufgepasst, hast du wieder nicht kontrolliert?
Dann ist ja No-Code eigentlich auch falsch einsortiert an der Stelle, oder?
Ja, aber. Natürlich.
Tja. Ja.
Scheiße.
Also vielleicht hier, wir haben doch bald Nikolaus oder Weihnachten und so, wenn ihr das noch nicht kennt, dann guckt euch mal Frau Honig an, sehr schön.
Könnt ihr mit euren Kindern, wenn ihr ihnen nicht gerade das Licht ausstellt, könnt ihr irgendwie Bücher lesen.
Ja. Man schon. Kann auch das Licht ausstellen, dann nehmen die eine Taschenlampe.
Ah, verrückt.
Yep.
Diese Kinder,
die
hacken, die alles können.
Alles, selbst das Licht ausmachen, hacken die.
Alles.
Furchtbar, furchtbar, furchtbar.
Krass. Das heißt, du hast keine Power mehr zu Hause.
Naja, Batterien sind endlich.
Ja, du weißt schon, dass man auch solche Dinge wieder aufladen, also in Aufladen gibt. Und wenn die das herausfinden,
mit Power Delivery oder.
Das Schöne ist, ich kann die Steckdosen ja alle ausschalten.
Kannst alle Steckdosen ausschalten?
Ja.
Verrückt.
Aber.
aber
warum? Ja,
weil es geht.
Das ist das andere Ding, ja. Es gibt quasi zwei Dinge, die ich nie verstehe, ja. Einmal dieses Licht an- und ausschalten von Remote und das zweite ist Steckdosen, ja. Ich meine, wie oft hast du den Use Case, eine Steckdose Remote ein- und auszuschalten?
Ich hab den Use Case, ganz oft.
Aber doch nicht mit allen Steckdosen, hast du den vielleicht einmal, ja. Du hast vielleicht ein Ding, wo du irgendwie eine Lampe dran hast und die Lampe hat keine Spezialo-Lampe drin, sondern hat halt nur einen Stecker, ja. Aber das war's doch.
Ja. Wie gesagt, wenn deine Kinder ein bisschen größer sind, wir reden dann nochmal dran drüber.
Nee, aber halt, sind überall alle Steckdosen ausgetauscht oder nur bei den Kindern?
Nee, also bei den Kindern mehr als an anderen Stellen. Aber nee, es lassen sich viele Steckdosen schalten. Die bei der Kaffeemaschine, die beim Fernseher. Was?
Warte, ich suche da was raus, ja.
Ja, mach mal.
Ja, ich habe da mal ein Meme für dich.
Ich habe da mal ein Meme für dich vorbereitet. Ich schicke dir das in unserem Spezial-Channel.
Ja, aber das Ganze jetzt irgendwie, also, das muss jetzt natürlich hier auch für unsere Hörer nachher das
ja,
Bild irgendwie posten.
Ja, ich verlinke das hier mit rein, das stimmt, ja, das wäre ja sonst
unfair. Sonst wäre das irgendwie,
warte,
also.
Irgendwo. Einfach
wir wissen
so.
Ja, Podcast ist hier ja ein sehr visuelles Medium.
Ja, genau. Deswegen, man muss immer beim Zuhören gleich noch auf dem Handy gucken, was wir denn dann noch so drin haben.
Also ich habe das quasi, das heißt, ich suche mal nach Finger-Up-Down-Meme. Ich merken kann, wie der heißt.
Das Gute ist, ich weiß, welches Meme das ist, ohne dass ich es gesehen habe. Ja, gut. Also das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Und sonst könnt ihr das klicken.
But why? Weil es geht. Das ist das Schöne.
Weil es geht. Okay. Gut. Was auch geht, ist hier auf dieses Ctrl-J drücken, damit wir bei den Picks sind.
Krass. Gott sei Dank. Ich hätte es verpasst. Ich hätte es ohne Witz jetzt schon wieder verpasst.
Das ist unglaublich.
Ich schaff's immer bis zur News. Bis zur News läuft das echt gut. Und dann haben wir diesen langen Block, wo halt irgendwas passiert.
Dann schaltet deine rechte Gehirnhälfte. Vergesse ich es immer. Oder wie war das? Ab. Und dann hast du nur noch links und dann ist vorbei.
Ja, ich sehe schon. Also hier, wo man auch gut seinen Kopf abschalten kann, ist diese tolle Webseite, die sich Bongo Cat nennt.
Das ist nice.
Und
die werde ich auf jeden Fall später noch ausprobieren.
Genau, wichtig natürlich hier auch, man kann hier den Sound anmachen.
Ja.
Da kommt natürlich Sound und ist halt die Bongo Cat und sie spielt halt Bongo, aber sie kann zum Beispiel auch Cowbell oder ein Tambourin.
Oder miauen.
Miauen. Kann Piano spielen. Ich meine, ist eine wunderbare Seite, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen.
Nee, das ist schon wunderbar. Das muss man einfach ausprobieren, würde ich sagen.
Genau, das zum selber ausprobieren, am besten Sound anmachen. Es funktioniert erstaunlich gut. Ich habe es gestern auf meinem Handy aufgemacht. Funktioniert auch erstaunlich gut auf Mobile. Also, Geil. Wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr vielleicht perfekt. Auch unterwegs das ausprobieren. Bei mir hat es ziemlich gut funktioniert.
Gut, für den Freizeitspaß zwischendurch.
Beste Seite. Genau.
Und es hat eine gute URL auch noch. Das ist schon sehr nice.
Ja, leicht zu merken. Die beste URL. Dann, last but not least, wenn ihr eine neue Maus sucht, es gibt diese von Logitech, die M575. Ich habe noch die M570, aber ich bin eigentlich auch so ein großer Fan von diesen Trackball-Mäusen.
Echt? Bist du ein Fan von diesen Trackball-Mäusen?
Ich finde die ganz angenehm zum Benutzen, ja. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Mühe und man braucht so eine gewisse Angewöhnungszeit. Du kannst irgendwie nicht erwarten, dass du das Ding in die Hand nimmst und irgendwie einfach loslegen kannst ohne Angewöhnungszeit. Also es braucht halt wirklich irgendwie so ein bisschen Zeit, aber dann ist gerade auch so für unterwegs und so finde ich das schon praktischer als irgendwie so diese Trackpads rumschubsen. Für Situationen, wo du halt irgendwie nicht wirklich Platz hast, eine Maus rumzuschubsen.
Trackpoint ist das einzig wahre. Nichts anderes für mich.
Aber die Auswahl bei den Laptops ist dann sehr eingeschränkt.
Das ist korrekt, ja.
Ne?
Also du kannst quasi nur
Thinkpads
kaufen.
Einer dieser drei Lenovo-Laptops, ne? Musst du dann
ja,
nehmen.
Genau, die wir jetzt gerade nicht kaufen. Haben wir es verpasst? Haben wir nicht gesagt?
Nee, haben wir nicht gesagt. Haben wir
verpasst, darüber zu reden,
Lenovo
dass irgendwie
gerade nicht kaufen
Ubuntu,
kann,
ja. Lenovo gerade nicht in Europa Zeug verkaufen kann. Ja. Also.
Nokia ist schuld.
Ah, war nicht so schlimm. Ja, Nokia ist schuld, ganz schlimm.
Oder?
Ist egal, war gar nicht so wichtig.
Ja. Tja. Benutzt ja niemand
Lenovo Laptops. Haben wir es doch noch erwähnt.
Wenn, dann habt ihr es ja alle schon.
Genau, aber du kannst gebraucht natürlich immer noch kaufen.
Ja, die kaufst du auch.
Keiner kauft neue Laptop.
Ja. Also die hast du ja auch einfach schon.
Ja. Nee, ich habe nur Dell-Laptops, aber.
Du brauchst aber auch keinen.
Ist auch okay, die haben doch auch diesen Trackpoint.
Nicht mehr.
Oder? Nee.
Trackpoint.
Ach, scheiße, da nicht benutzen.
Mein erster Dell hatte das noch, die neueren haben das alle nicht mehr. Nee, haben sie eingestellt.
Nee.
Schade.
Nicht mein Laptop.
Nicht mein Laptop. diese Klittmaus da in der Mitte.
Geil. Ah. Ja, keine Ahnung, sehe ich jetzt irgendwie nicht so ein, aber wenn dir das Spaß macht.
Gut. Hat noch jemand was?
Gut.
Sonst Klappe zu auf den Tod. würde ich sagen.
Muss ich jetzt Ende drücken oder später erst? Ganz am Ende?
Ganz am Ende. Wenn wir unseren Abschlusssatz gesagt haben und so.
Aha, okay. Sorry. Aber ich habe aufgepasst.
Warst du auch schon mal da? Hier mit Podcast und so?
Ach so, nee.
Am Anfang.
Das erste Mal heute. Das war sehr witzig.
Cool, ja. Also wirklich schön. Ja, würde uns natürlich freuen, wenn wir
dich wieder mal
hören, Felix.
Genau. Lade ich mich einfach ein, dann bin ich dabei.
Wir laden dich wieder ein. Wir laden auch den Markus wieder ein.
Ja.
Vielleicht schon nächste Woche.
Oh, jetzt hör mal auf, hier zu teasern, ey.
Ja, ich werde dir nichts versprechen, aber klares vielleicht.
Genau. Wir versuchen es.
Klares vielleicht und zwar schon sehr, sehr bald.
Genau. Und ihr werdet es wie immer rechtzeitig 5 Minuten vor der Sendung hören.
Genau. Also Start jeden Tag zwischen 7 bis 8 auf euer Handy. Und warte darauf, dass er irgendwo was masturbiert. Und dann geht's los.
Genau. Und bis dahin wünschen
wir
euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Und benutzt Ubuntu oder Fedora oder was auch immer. Und Wayland, ganz wichtig.
Wayland.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Das klappt immer wieder mit dem Triggern.
Wayland. Ist halt auch einfach gut, ne? Kann man nichts sagen. Kann man jetzt auch nicht schlecht finden.